Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
WWE in Schottland. Drew McIntyre versucht beim Heimspiel endlich den Titel zu holen. Klappt es mit dem Erfolg oder wird ihm der Moment wieder vermiest? Über das und alle Ergebnisse und Ereignisse sprechen wir jetzt in der WWE Clash at the Castle Review.
Zweiter Anlauf und endlich scheint es funktioniert zu haben. Ich glaube, wir sind online und falls es irgendwie heute technische Probleme gibt, dann ist das meine Schuld oder die Schuld von Peer, der mich nicht richtig angewiesen hat. Aber meine Wenigkeit ist hier Virgil vorne. Ich freue mich, dass ein Mann an meiner Seite ist, der das weitaus besser anmoderieren kann als ich. Marcel Weber, du hast auch nichts Besseres zu tun am Sonntagabend.
Ja. Nein, ich habe ganz viel zu tun, Leute. Ich habe Fußball geguckt, ich habe Wrestling geguckt und jetzt sitze ich hier mit dir. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass der Virgil das hier live auf YouTube streamt. Das ist wunderbar. Also wir müssen gucken, ob wir das hinkriegen. Es ist unser zweiter Anruf jetzt gerade. Aber ich glaube, jetzt sind wir mega live. Also sowas von live, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Ich habe kein Live-Bild, das ist das Problem. Ich sehe mich jetzt auch selber auf YouTube immer so ungefähr 10 Sekunden zeitversetzt. Also wenn ich zwischendurch ein bisschen komisch gucke oder nicht auf Virgil reagiere, dann liegt das nicht an mir, sondern an der Welt, an dem Internet. Obwohl Glasfaser ist es trotzdem zu langsam, so möchte ich das sagen. Ich begrüße euch alle wunderbar und recht herzlich zu unserem Hell in Games. Hier, wir sind tatsächlich bei Clash at the Castle in Glasgow angelangt. Virgil guckt auch ganz komisch gerade. Ich glaube, der ist da noch irgendwas zugange. Heißt, hat das irgendwas zu bedeuten, dass du so guckst?
Ja, ich versuche, die Leute sagen mir, ich halle ein bisschen. Wir sind ja live auf YouTube jetzt gerade und ich habe es jetzt versucht, besser einzurichten. Ich hoffe, man hört mich jetzt nicht mehr doppelt. Ich hoffe, jetzt ist besser, oder?
Ja, besser hallen als lallen. Ja. Also wir sind jetzt nicht mehr, wunderbar, dann können wir weiterreden. Wir lesen natürlich den Chat hier fleißig mit. Willkommen noch einmal zurück. Wir sind in der OVO Arena, ne? Eine der meistbesuchtesten Arenen der ganzen Welt. Tatsächlich, ne? Also so denke ich mir nicht aus, sondern in Glasgow, diese Arena, da sind ganz, ganz viele Musik und so Events. Das ist ganz toll, da sind wir jetzt Stimmung natürlich wunderbar. Wir müssen einiges Organisatorisches wie immer überbringen, das ist klar, denn wir haben ein Tippspiel. So, und da muss ich jetzt gucken, denn das Tippspiel wurde bereits ausgewertet. Ich habe das soeben erfahren, ja. Alle Kanalmitglieder und Patrons können natürlich an diesem Tippspiel teilnehmen und haben es auch fleißig getan. Ich öffne dies unter dem Link spotfight.de/Tippspiel. Und ich sehe da, Clash at the Castle beendet. Das heißt, wir können auswerten, Virgil. Boah, ist das krass. Achtung, ich sehe es jetzt zum allerersten Mal. Wir haben, nee. Die Gesamtliste wollen wir gar nicht sehen. Wo ist denn jetzt hier die Liste? Tobi ist Erster, ist unfassbar. Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Ich schaue mir jetzt nur den Event an. Oh, wir haben drei. Drei auf Platz eins haben wir 6 Punkte von, ich glaube, es waren 7 möglich. Ja, 6 Punkte. Da haben wir Rage-Gefahr. Der hat auch gewonnen tatsächlich, weil wir haben hier so ein automatisches Auslosteil. Rage-Gefahr hat gewonnen. Aber natürlich auch die Unterschätzung. Nimmt sich auch 6 Punkte, aber ihr wurde leider nicht ausgelost. Ne? Wie habe ich denn? Weißt du, wie viel du hast?
Ich habe nur 4 Punkte gemacht.
Ja, das ist nicht gut. Ich habe, wo steht's bei mir? Ich habe 3 Punkte. Also das kann doch nicht so sein. Ich habe das richtig getippt. Naja, offensichtlich nicht. Nee, aber Glückwunsch. Also was passiert jetzt hier, Mr. Rage-Gefahr? Schreib uns eine Botschaft auf einer Plattform deiner Wahl, sodass wir das erreichen. Kannst auf Patreon machen am besten. Und dann lesen wir eine Botschaft vor in einem Podcast deiner Wahl, von einem Podcaster deiner Wahl. Das hat die letzten Male nicht ganz so gut geklappt. Also bitte, schreib das auch. Dann können wir das auch machen. Ansonsten können wir das nicht machen. Meine Audio ist übrigens ein bisschen komisch, Leute. Ich kann es doch auch nicht ändern. Was soll ich denn machen? Das war Tippspiel. Was haben wir denn noch? Wir haben uns gefreut. Ne? Wir waren in Glasgow. Und die große Frage war eigentlich, ne, jetzt bin ich wieder am Skript drin. Die große Frage war eigentlich, was singt Drew McIntyre heute? Wir wissen das, letztes Mal, vor 2 Jahren ist das gewesen, hat er sich nach der Show, hat er verloren gegen die Bloodline, zack, und hat er ein bisschen gesungen. Und ich vermute, er wird singen, ups, I did it again, weiter zu später. Mehr, ja, verschiedene Menschen erscheinen in dieser Show zu arbeiten. Ich habe übrigens den Kickoff schon nicht, also weil ich habe Fußball geguckt, ne. Also die sind jetzt alle da, mittelgutes Wetter in Glasgow ist da, aber immerhin kein Regen. Man sieht doch nicht, wenn die schon 11.000 Menschen sind da, während da schon 14.000 Menschen sind da. Also entweder sind die dazugekommen oder man hat uns belogen. Das weiß ich nicht. Jetzt zu Basic Stage reden. Das ist mal ganz interessant. Also diese Arena, ne? Das ist, die geht richtig mega hoch. Naja, aber was? Da sind ja so 18 Etagen oder so, geht's nach oben, aber nur auf der einen Seite. Und unten, da wo wir sind, wo die Entrances sind, sehr spartanisch. Ich möchte nicht sagen hingerotzt, aber eigentlich was hingerotzt. Du hast keine LED-Abdeckung gehabt, nichts. Wenn ich jetzt so ein Video wie du wollt, hast du ihn umgedreht und dann hast du da irgendwie so einen Entrance gemacht. Die sagen das so wenig mal wirklich. Die sagen nicht mal so, das ist so gut, dass du meinst, du hast 20 Stufen gesehen. Wie soll das? Das war eine sehr hässliche Stage, muss man sagen. Ich habe nicht so ein kleines Stage, aber die hat mir gar nicht gefallen. Ich hatte das Gefühl, die geben sich da keine Mühe da. Tut mir leid. Wie sagst du das?
Naja, du musst ja das Geld irgendwie auch ein bisschen mehr dafür ausgeben, Leute unter Vertrag zu nehmen. Die kosten ja alle so viel Geld. Ich weiß übrigens auch nicht, was mit deinem Mikrofon los ist. Bei mir klingt das auch ein bisschen komisch, aber ich verstehe alles, was du sagst.
Was?
Und das ist das vor allen Dingen, wir haben es ja vorher getestet und dann lief es noch vollkommen normal. Aber irgendwas ist gerade mit deinem Mikrofon los. Muss man gleich checken, ob wir das nochmal verbessern können. Aber ich kann wirklich sagen, ich fand auch das gesamte Bild, einfach auch die Hardcam, das sah so komisch aus, weil die Leute irgendwie so in so einem Dreieck angeordnet waren und zwischendurch waren die auch gar nicht so beleuchtet. Das heißt, das sah nur so aus, als würden da Leute in einem Dreieck sitzen. Und ich fand, die Halle sah gar nicht so voll aus, wie sie eigentlich am Ende war. Wie viel tausend Leute waren da?
Ach so. Ja, es waren also 11.000 Leute waren da, hat der Michael Cole am Anfang gesagt und 14.000 hat er dann zwischendrin gesagt oder Wade Barrett hat das, glaube ich, gesagt. Weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wir machen jetzt direkt live nach der Show. Ne?
Ah, das kann heißt sagen, aber, die waren dieses Mal gar nicht in so einem fetten Stadion oder sowas, wie vor 2 Jahren oder was das war. Und das ist ja dann im Prinzip ungefähr so die Größe, wie auch Bash in Berlin sein wird. Ich finde es super spannend, dass sie gar nicht in so die größten Arenen gehen, sondern einfach eigentlich so, ich meine, Normal Size ist, die können auch vor 12.000 Leuten Raw machen, ehrlich gesagt, ne?
Ja. Ja, ja, also das ist die alle. Letztes Mal war ja im großen Stadion, das hat man nicht gemacht. Was auch gefehlt hat, war das Castle, darf man auch mal sagen. In Glasgow gibt's kein Castle. Ich habe das nachgeguckt. Das nächste Castle ist tatsächlich in Ayr, Scotland. Das hat man immer gezeigt. Da, wo der Drew McIntyre herkommt, das ist ungefähr 70 Kilometer weg. Das ist das nächste Castle, was man vielleicht gemeint haben könnte mit Clash at the Castle. Aber das macht ja nichts. Also wie gesagt, diese Stage. Und es kam ja, der Event tatsächlich am Ende nicht, aber von Anfang an hatte ich so das Gefühl, auch wie ich SmackDown gestern gesehen habe, übrigens, sorry nochmal, dass wir die Review nicht gemacht haben, da habe ich dann auch schon gedacht, das ist alles so ein bisschen klein. Ein bisschen, weiß ich nicht, auch so Backstage, da habe ich da gedacht, man gibt sich nicht so viel Mühe. Ne? Aber das hat man in der Show dann zum Glück nicht gesehen. Aber dieses Stage hat mir tatsächlich nicht gefallen. Und ich möchte mal betonen, es geht mir nicht um die kleinen Stages. Ich mag das auch beim SummerSlam, wenn die so durch so einen Tunnel an Menschen gehen oder so. Das ist ja auch relativ klein vergleichsweise. Aber da fand ich das schöner und da hat man auch eine Idee. Und hier, man hat halt wenig Platz, was auch daran lag, dass diese Halle so ein bisschen gedreht war. Wir haben ja auch so einen Knick gehabt in der Entrance drin, weil die Halle, also die Hardcam ist nicht da, wo sie sein sollte in der Halle, damit man nämlich hinten diese großen, nach oben, also diese großen Tribünen dann verfolgen kann. Also du hast im Blick immer so dieses, wo es auf der einen Seite richtig hoch geht, weißt du, wie in so einem, so wellenmäßig oder so. Und deswegen hat man die Hardcam ein bisschen verdreht und deswegen musste man die Entrance verdrehen und deswegen kam das ein bisschen komisch rüber. Also das hat mir tatsächlich nicht gefallen. Aber die Crowd, lass direkt über die Crowd reden, die hat mir sehr gefallen. Also ich habe ja bei Frankreich, die war laut, ja, die war auch eine tolle Crowd, aber die hat immer so reingeschrien und hat immer Sachen gesagt, die sie nicht sagen sollte. Und diese Crowd heute in Schottland, die haben Wrestling verstanden. Das möchte ich sagen. Danke an die Crowd. Das war wirklich, das war nicht nur laut, sondern ich habe doch das gesungen, was man singen sollte und das fand ich toll. Wie fandst du das?
Ja, das war eine englische Wrestling-Crowd, oder? Also wer schon mal selber bei einer Wrestling-Show im englischen Independent-Wrestling war, eine größere auch. Ich war damals sogar bei der Progress-Show in Wembley. Die haben einfach Wrestling durchgespielt. Ne? Das ist wirklich so ein bisschen Fußballkultur, so die Gesänge mit einbeziehen und Songs umtiteln, dass sie eben zu den Wrestlernamen passen, wie bei Sami Zayn. Welcher Song war das nochmal? Daddy Cool.
Sami
Zayn.
Cody Rhodes.
Ja, das war schon sehr, sehr stark. Und das ist so das, was ich mir auch ein bisschen fürs Wrestling in Deutschland wünsche, ne? Dass du einfach ein bisschen mehr singst. Also bitte ein Beispiel daran nehmen, nicht nur Bash in Berlin, auch gerne bei den Independent Wrestling Shows, ja?
Ja, und nicht nur singen des Singens willen und um laut zu sein, sondern um die Storys hervorzuheben. Und die Leute haben heute durchgängig die Guten angefeuert und die Bösen ausgebuht. Und dazu immer ein bisschen kreativ, nicht zu sehr das Ruder übernommen. Man darf ja auch nicht die Show übernehmen als Crowd, weil man sich selber so toll fühlt. Deswegen, das war alles super. Es war laut. Wir hatten auch zwischendurch den Laudometer immer eingeblendet oder so bei Drew McIntyre am Ende. Ich glaube, 107 ist der Rekord, was immer das heißt. Also 107 gilt es zu schlagen für Berlin, liebe Leute. Wir sind da natürlich auch laut, wenn wir im August da sind. Da ist übrigens Spotify Community Treffen in Berlin. Bash in Berlin ist das. Die VIP-Tickets sind schon weg. Leute, ihr seid verrückt. Ihr wollt uns persönlich treffen. VIP-Tickets sind schon weg. Wenn ihr noch normale Tickets holen wollt, dann müsst ihr euch schnell beeilen. Ne? Frag mich aber nicht, wo. Ich hätte mich jetzt vorbereiten können, dann kann ich sagen, wo man das holt. Ihr könnt das, also hier Bash in Berlin, Spotify Community treffen oder so. Das ist ja überall. Der Tobi weiß das auch. Gab dem Tobi privat, der freut sich dann immer drüber, ärgert ihn ein bisschen und so weiter. Wie gesagt, der ist Nummer 1 auf dem Tippspiel alleine gerade. Das kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Naja. Ich würde sagen, wir gehen rein in diese Show mit dem ersten Match. Und der Mann, der WrestleMania gemain-eventet hat, geheadlined hat und eigentlich auch immer im Main-Event stand, ist im Opener heute. Interessant. Ich hatte ja meine Theorie, wenn Cody Rhodes vor Drew McIntyre kommt, dann nur, damit Drew McIntyre am Ende gewinnt. Mal gucken, ne? Aber AJ Styles gegen Cody Rhodes, das ist unser Auftakt von Clash at the Castle. Ein I-Quit-Match ist geworden, weil da war ja die große Story mit Mark Henry, ne? Damals hat der Cody Rhodes sogar noch bei SmackDown gesagt, das war ja Mark Henry, das war ja ganz toll für dich. Aber Cody Rhodes wurde verarscht von AJ Styles, denn er ist doch nicht zurückgetreten. AJ Styles wollte nur noch ein Match haben, ja, und deswegen ist er jetzt böse. Dieses Match ist ein I-Quit-Match. Der Club ist nicht dabei, die Good Brothers. Die wissen auch nicht, was sie wollen. Mal sind sie gut, mal sind sie böse, mal sind sie gar nicht dabei. Ne? Eine lustige Einblendung. Das war noch so zum Anfang der Show, wo ich sagte, diese WWE, die gibt einen Scheiß auf diese Show. Da wurde kurz eingeblendet, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, unten unter Cody Rhodes Talent Name. Da habe ich mir gedacht, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, der Cody Rhodes reinzuschreiben, war dann aber stellen wir weg.
Das waren sogar lustig, die Women's Tag Team Titel. Das waren die Women's Tag Team Titel. Dann stand Women's Tag Team Titel und dann Name Holder oder sowas.
Ja, nee, das ist gut. Und der Telename ist Cody Rhodes, so, und jetzt die Crowd, die singt und die singt und Cody Rhodes, das ist gut, das ist gut. Bei AJ Styles singen sie, ich kann das jetzt hier nicht sagen, ne? Wir sind ja auf YouTube. Bei AJ Styles singen sie AJ Styles, you anchor. Und das Wort, was ihr sucht, das ist enthalten in dem Finalort von Deutschland gegen Ungarn 1954, weil wir jetzt bald wieder gegen Ungarn spielen. Das hieß Wankdorf Stadion und das haben die gesungen zu AJ Styles, das wollte ich nochmal sagen. Wichtig ist, Mama Rhodes ist da. Es wird daran erinnert. Mama Rhodes ist ja mit The Rock und so. Da war ja was gewesen bei WrestleMania. Mama Rhodes ist da. Man möchte uns daran erinnern. Da passiert nochmal irgendwas. Ja, der Referee, Dan Engler. Ja, guter Mann. Der erklärt nochmal die Regeln eines I-Quit-Matches. Das funktioniert wie folgt. Man sagt I-Quit und dann ist vorbei. Alles andere beendet das im Match nicht. Das heißt, du musst auf alle Fälle zusehen, dass du deinen Gegner nicht bewusstlos machst, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Das ist das Gute. Samantha Irvin ist unsere Ringsprecherin. Beste Arbeit, beste Leistung. Und das, obwohl ihr Ricochet, ihr Verlobter, der liegt doch im Krankenhaus. Das haben wir doch auch gesehen. Ne? Das ist aber der Samantha egal. Die fliegt dann trotzdem rüber nach Schottland, ne? Und dann geht das Match los und der Cody Rhodes baut direkt einen Tisch auf. Das ist natürlich ein Mann, der weiß, wie man das macht. Die Crowd, we want tables. Und dann brawlt man sich aus der Halle raus. Und das fand ich ganz lustig. Und da hat man mal gesehen, wie klein das da wirklich ist. Man geht auf der einen Seite raus, dann ist so ein bisschen Gorilla-Position, ne? Da sitzen so ein paar Leute, hat man nicht so wenig erkannt. Und dann geht es auch wieder raus durch die Entrance rein. Und das waren so 3-4 Meter oder so. Dann haben wir gesehen, wie eng das da alles gewesen ist irgendwie. Hast du das bei SmackDown auch so ein bisschen gesehen, so Backstage-Segmente? Das war komisch, aber es hatte so seinen eigenen Charme irgendwie, fand ich.
Ich habe ehrlich gesagt relativ wenig von SmackDown gesehen. Ich habe mir so eine Zusammenfassung angeguckt und da wurde halt mehr so das In-Ring-Produkt gezeigt. Ich fand super spannend, dass sie mit dem Match angefangen haben. Damit habe ich nicht gerechnet, als ich vorher darüber nachgedacht habe, aber es hat total Sinn gemacht. Weil wo hättest du es denn sonst anders auf der Card platzieren sollen oder können oder sonst irgendwas? Von daher fand ich, war es ein guter Start. Ich finde, die Fans haben super Stimmung gemacht. Die waren heiß auf die beiden. Ne? Irgendwie, die haben auch direkt losgelegt, als wäre es super heiß. Das Rededuell hatte ja auch nochmal ordentlich Feuer drin, ne? Weil es wurden ja auch ein paar Promotions angesprochen, deren Namen man noch nicht so oft im WWE-Fernsehen so live gehört hat. Fand ich super interessant. Und ich meine, was Samantha Irvin angeht, ja. Flüge sind gebucht, Hotelzimmer sind gebucht, sie hat einen Job zu erledigen, sie kann nicht mit ins Krankenhaus fahren. Da muss sie natürlich da sein, sie muss ihren Job erledigen. Also na klar, du hättest es auch verkaufen können, dass sie irgendwie nicht da ist und irgendwas anderes. Aber es macht doch total Sinn, dass sie da ist. Also von daher finde ich voll in Ordnung.
Deswegen konnte ich heute noch einmal Chelsea Green hören. Das fand ich gut. Im Match jetzt selber, also Figure 4 gibt es im Ring, das wäre auch lustig gewesen, wenn Edis da einfach gesagt hätte, I quit, also Figure 4 ist nicht. Cody Rhodes wird zweimal aufs Pult geschleudert, ne? Ist schon intensiv und jetzt geht der AJ Styles zu Mama Rhodes. Da wurden bei mir so ein bisschen Erinnerungen wach. Damals, weißt du noch, Samoa Joe mit Wendy. Das war so eine ähnliche Geschichte. Da war dann die Wendy an der Seite, da war aber der AJ Styles der Gute. Ne? Cody Rhodes fängt jetzt an zu saften. Eieiei, also es ist so, seine AEW-Zeit geht wieder neben hoch. Ich weiß nicht, ob es absichtlich war oder nicht, aber es ist sehr rot auf alle Fälle. AJ macht jetzt Move und Cody gibt aber auf keinen Fall auf. Also unser Babyface, unser Held, auf gar keinen Fall sagt er das. Jetzt soll der Styles Clash wieder von der Treppe runterkommen, so wie der das auch gemacht hat bei seinem Heel-Turn. Ne? Klappt aber diesmal nicht. Ja, Callback-Spot. Cody Rhodes kann sich wehren, also packt AJ Styles den Stuhl aus und dann holt der AJ Styles sogar noch diese Singapore-Canes, das ja eigentlich Kendo-Sticks sind. Das ist NXT, wenn ihr das verfolgt. Und Cody Rhodes, der leidet sehr, gibt aber natürlich weiterhin nicht auf. Ne? Jetzt kommt so ein kleiner Gürtel. Ganz wichtig, dass AJ Styles sich den großen Gürtel rausholt. Das soll nur ein Callback sein. Ja, da ist irgendwas mit dem Gürtel und The Rock. Nur damit wir wissen, nach 2 Monaten, dass da immer noch The Rock irgendwo mit drin ist. Das fand ich ganz cool. Ein bisschen Wasserflasche gibt's und AJ Styles ist zu diesem Zeitpunkt echt komplett überlegen, ne? Dann werden dem Cody Rhodes sogar Handschellen angelegt, damit er gar nichts mehr machen kann. Zack, ne? Und jetzt geht der AJ Styles raus zu Mama Rhodes. Und Mama Rhodes, die wehrt sich. Ich hab gedacht, es gibt Mama Rhodes und dann gibt's noch George Mizanin. Kennst du den noch? Das war auch groß. Auch WrestleMania, glaube ich, gewesen. George Mizanin, der Vater von The Miz, ne? Und Mama Rhodes. Der Mama Rhodes gibt 3 Backpfeifen an den AJ Styles. Zack, so macht man das. Und dann haben wir wichtig für unser Tippspiel das erste Mal Eingriff von außen gehabt. Es werden insgesamt 3 werden heute Nacht. Ja, wie fandst du den Auftakt? Das war so das halbe Match ungefähr.
Also ich warte eigentlich noch darauf, dass John Cena Senior, der müsste auch nochmal in den Ring steigen und dann gibt's doch noch ein paar andere. War nicht Jack Swaggers Vater, war doch auch mal da, aber das war ja tatsächlich ein Wrestler. Also ganz im Ernst,
mich würde es nicht wundern.
Mama Rhodes, ja. die muss noch in den Ring steigen, oder? Also eigentlich wäre das Mixed Tag Team Match irgendwie noch sehen. Das muss passieren.
Ja. Ja, guck mal, jetzt kommt hier im Chat auch. Ich habe mich auch gefragt, warum sind die nicht da? Main Event Khan und Luke Anderson. Main Event Khan und Luke Gallows, warum sind die nicht da? Die hätten alles machen dürfen, ne? Und die hätten tatsächlich auch Mama Rhodes einfach entführen können oder so. Und dann hätte der Cody bestimmt gesagt, I quit, ne? Für sich selber doch nicht, das ist klar. Die Crowd übrigens, beste Crowd. Zuerst die ganze Zeit Cody Rhodes und dann Mama Rhodes. Die haben das gefeiert, die fanden das toll, ne? So, und jetzt soll der phänomenale Vorarm von AJ Styles kommen, ja? Mit der Kette um den Vorarm herum, richtig böse, ne? Und jetzt wirft der Cody Rhodes, weil der ist ja immer noch angeschnallt, ne? Der wirft jetzt dem AJ Styles den Stuhl in die Fresse und AJ Styles fliegt aus dem Ring raus und da draußen steht ein Tisch, als wäre es geplant. Das war ein cooler Spot, ne? Cody findet jetzt im ganzen Chaos den Schlüssel zu den Handschellen, dann haut er mit der Kette zu. Ja, AJ Styles inzwischen auch rot im Gesicht, also es ist eine Blutschlacht geworden auf einmal. Ein Cody-Cutter, die Halle dreht komplett durch. Also die sind jetzt wirklich auf einem ganz anderen Stern. Crossroads 1, Crossroads 2, Crossroads 3 auf den Stuhl und bei 3 ist ja sogar Roman Reigns nicht mehr rausgekommen. Ja, und jetzt ist das Ding, du kannst ja nicht gewinnen per Pin oder so, du kannst ja nur gewinnen wegen I quit. Und jetzt sagt der Cody zu dem Referee, bitte zähl jetzt nicht, mach das nicht, also bitte geh nicht hin und frag den. AJ Styles kriegt gar keine Chance aufzugeben, ne? Stattdessen wird jetzt der AJ Styles ans Ringseil gekettet und weiter mit Stuhl bearbeitet. Also der Cody, der haut alles raus, was er nur hat mit diesem Stuhl. Und jetzt darf der Ref fragen, wanna quit? Willst du aufgeben? Und dann sagt dann AJ Styles, Screw you, Cody Rhodes! Der hat immer noch nicht genug, ne? Und jetzt will der Cody Rhodes mit der Treppe zuschlagen. Da ist jetzt das Ende erreicht. Wir sind im Ring, der hängt in den Seilen, ne? AJ Styles kann gar nicht mehr. Und da sagt er jetzt, I quit. Endlich Cody Rhodes verteidigt. Glückwunsch dazu. Und AJ Styles hat am Ende dann doch gekniffen. Wollte er nicht die Treppe ins Gesicht haben, Virgil.
Ja, und OC waren übrigens nicht da, weil die doch bei NXT rumhampeln. Also die können nicht so schnell hin und
her. Achso, das war wichtiger.
Das ist ja
mit der Mädchen.
Genau, gegen den Maskierten da zu verlieren und den anderen, den keiner kennt, ist viel wichtiger. Deswegen kann man nicht da. Ich fand das Match interessant von der Geschichte, die man erzählt hat, weil ich finde, am Ende haben das die Kommentatoren ganz interessant zusammengefasst. Und zwar war die Match-Story offensichtlich, was Cody Rhodes alles tun wird, um seinen Titel zu verteidigen, ne? Wie weit er einfach dafür gehen wird. Und mal ganz im Ernst, ich fand nicht, dass jetzt so die Sachen, die sie jetzt gesagt oder die jetzt passiert sind in den letzten Monaten, dieses Match eigentlich so von der Geschichte, wie es passiert ist, ja, irgendwie rechtfertigen würden. Das Match war ordentlich. Ich bin nicht der größte Fan von I-Quit-Matches, weil du brauchst halt immer irgendwie ein kreatives Ende. Und ich finde so ein I-Quit-Match, das ist für mich ein Match wie ein Loser-Leaves-Town-Match. Das ist für mich wirklich das fädenbeendende Match. Die Leute haben danach 6 Jahre nichts mehr miteinander zu tun oder sonst irgendwas. Danach ist die Sache durch. Danach ist die Sache gegessen. Und das war für mich nicht eine Fehde, wo es dieses Match von der Matchart her gebraucht hätte. Ich glaube, die beiden hatten einfach Bock, das Match zu worken. Ich glaube, Cody bekommt jetzt einfach die Fäden und die Gegner, auf die er Lust hat. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. War das ein qualitativ hochwertiges Match? Ja. Habe ich noch nie einen Menschen so komisch bluten sehen wie Cody Rhodes? Ich meine, am Ende hatte er noch einen roten Punkt hier an der Stirn, aber sein Gesicht war wieder, als hätte er frisch geduscht. Fand ich auch ein bisschen komisch. Aber ich habe mich von dem Match unterhalten geführt. Die haben viel rausgehauen. Und ich dachte mir aber auch, Mann, ey, wenn die jetzt schon so viele Waffen einsetzen und wenn die jetzt schon so eine Spots raushauen, was soll denn den Rest des Abends noch kommen? Also die haben Main Event gearbeitet. Das war auch vollkommen in Ordnung. Aber im Leben habe ich nicht damit gerechnet, dass Cody Rhodes aufgibt und dementsprechend hatte ich nicht so viel Spannung drin wie vielleicht andere Leute.
Nein. Ja, das ist schon richtig. Also wie ich gesagt habe, wenn ein Cody Rhodes aufgibt, dann nur um andere zu schonen und im Zweifel dann natürlich seine Mutter, aber das hat man nicht gemacht. Das ist auch völlig in Ordnung. Das hat ja auch keiner mit AJ Styles als Champion gerechnet und das Match war das war nicht nur solide, das war ein gutes, starkes Match. Ja, er hätte auch Main Event sein können. Warum denn nicht? Natürlich ist jetzt nichts Legendäres passiert, ja. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, okay, man hat schon viele solche Matches gesehen und dass AJ Styles, keine Ahnung, wie der jetzt wieder landet. Der wird jetzt irgendwas anderes machen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Match 3 gibt. Brauche es nicht. Geht natürlich jetzt noch weiter. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen diskutieren über die Moral und Ethik und sowas alles, ne? Denn wir lernen, von John Cena und eigentlich von allen Guten. Ne? Wenn du in einem I Quit Match gewonnen hast, dann machst du den Move trotzdem. Das macht der Cody Rhodes jetzt auch. Ne? Also erstmal, ich fand dieses Finish ne ein bisschen flach. So. Also ich finde, bei so einem I Quit Match will ich schon einen großen Spot am Ende haben. Irgendwie. Da hätte man schon irgendwas machen können. Also nicht einfach so, dass AJ Styles sagt, jetzt die Treppe, das ist mir jetzt zu viel, okay. Aber dann, dass der Cody Rhodes jetzt trotzdem, ohne dass AJ Styles was macht, dass er trotzdem mit der Treppe zuhaut. Das ist ganz im Zeichen eines John Cenas, aber wirklich böse. Das sollte man nicht machen, finde ich, kannst du gleich sagen. Denn jetzt kommt sofort die Bestrafung. Sofort die Bestrafung für Cody Rhodes, ne? Hat sofort. Denn auf der Rampe, Cody Rhodes jubelt noch, ne? Und auf der Rampe kommt jetzt von hinten Solo Sikoa, leider von der falschen Seite. Cody Rhodes dreht sich falsch rum, weil da irgendwas nicht gelaufen ist. Und dann dreht er sich richtig rum. Und dann sieht er, dass das Solo Sikoa steht. Und auf einmal kommen die Tonga-Twos. Es ist Bloodline 2.0, ne? Bloodline Tonga Edition. Tama Tonga, Tonga Loa, alle da und die attackieren. Und jetzt habe ich gedacht, wenn der Cody Rhodes doch nur Freunde hätte, das wäre jetzt ganz schön praktisch. Und zack, Kevin Owens kommt. Und Randy Orton ist wieder da. Der hat bei SmackDown sein großes Comeback gefeiert nach ein paar Wochen. Deswegen die beiden retten. Und wer das noch nicht gewusst hat, die Bloodline ist völlig dulle. Also auch bei SmackDown. Tama Tonga wieder nur auf die Fresse. Nix hat geklappt. Und die Bloodline wird vertrieben, kriegt nichts geschissen. Und am Ende feiern dann die drei Guten. Und die freuen sich alle, dass AJ Styles am Ende noch seine Strafe bekommen hat. Und das finde ich aber moralisch wirklich verwerflich, was der Cody Rhodes gemacht hat.
Ja, und was ich noch vergessen habe, ich habe mich an dem Trifecta von Crossroads satt gesehen. Jedes Match von ihm endet mit drei in Kombination hintereinander. Ja. Das ist immer das, weil, Digga, wenn du gegen jeden drei brauchst, wie viel ist denn einer wert? Also gar nichts eigentlich. Und auch die Attacke danach, wie du es gesagt hast, dass das dann durchgezogen hat. Also warum? Also eigentlich nur, um dann vielleicht doch noch zu rechtfertigen, dass es doch vielleicht noch irgendwann ein drittes Match wird. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt im nächsten Monat nochmal brauche. Brauche ich die beiden jetzt nochmal irgendwie gegeneinander bei SmackDown oder so? Ich weiß es nicht. Und das, was danach passiert ist, wie dumm ist das? Also wenn wir hier Dumpfbacken verteilen würden, dann wäre Cody Rhodes vielleicht eigentlich schon mal dabei. Weil da kommt einer, der dir offensichtlich bei WrestleMania das letzte Mal an die Kehle gegangen ist. Mit dem du die letzten Monate Stress hast. Und du weißt, der hat zwei kleine Freunde noch dabei. Und den gaffst du dann einfach drei Minuten an und wartest darauf, dass irgendwas anderes passiert. Dann kommen die anderen beiden Trolle von hinten angegurkt, ja. Also wie Gollum sind sie davor gekrochen gekommen, attackieren ihn. Und du hast es gerade von SmackDown angesprochen, als Orton da zurückgekehrt ist und die beiden zusammengehauen hat. Die sahen, ich habe erst gedacht, er haut die beiden Singh-Brüder zusammen. So klein sahen die im Vergleich zu ihm aus. Das ist so krass, wie schmächtig die beiden wirken. Also auch gegen Owens, das ist ja, die wirken überhaupt nicht wie eine Bedrohung, diese Attacke danach. Das einzig Spannende danach war wirklich, wie Orton auf den Titel gegeiert hat, also wirklich gegeiert hat. Und das ist eigentlich auch das Match, was ich sehen will. Da ist die Geschichte drin mit der Legacy, mit, ich habe damals Cody unter meinen Flügel genommen. Das ist das Match, was ich sehen will, das ist die Fehde, die mich interessiert, die will ich haben.
Ja, ich denke auch. Ja. Mit der Bloodline, wenn die so toll wäre, warum sind die dann nicht beim Pay-Per-View auf der Card? Stört die dann auch irgendwie nicht? Also ich würde ja so langsam echt vermuten, dass das hat Masche, ne? Dass man uns einfach nur trollen will die ganze Zeit und die wollen uns eigentlich erzählen, dass die Bloodline total die Luschis sind und Roman Reigns dann kommen muss. Dann verstehe ich aber nicht, warum Paul Heyman da so eine Panik macht. Das passt nicht, weil Paul Heyman hat da keine komödiantische Art und Weise, wie er das vermittelt. Der sagt, er will ich, ihr müsst Angst vor dem haben. Tretet vom Wrestling-Sport zurück, weil auf gar keinen Fall, weil wenn die kommen, dann werdet ihr kaputt gemacht. Dann würde Paul Heyman sowas nicht machen. Also die ganze Erzählung ist blöd, ich verstehe das nicht. Ich habe keinerlei Angst vor der Bloodline, dass obwohl Paul Heyman das macht. Naja.
Ja, und die beiden sehen ja auch aus wie Knechte und alle warten im Prinzip drauf, dass ein Jacob Fatu vielleicht mal an die Seite von denen gestellt wird, was man ja offensichtlich auch nicht macht, weil die beiden dann noch mehr wie Winzlinge aussehen. Und auch, stell dir mal vor, Hikuleo, ich weiß nicht, ob du von dem was gehört hast, ich glaube, der ist auch der Halbbruder oder Bruder auch von den beiden und der ist fast 2 Meter groß, wenn nicht sogar ein bisschen größer, der Typ. Wenn der dann da auftaucht, was ist denn dann los? Also dann sehen die beiden ja wirklich aus wie Cruiserweights, das kannst du eigentlich nicht machen. Ja. Und eigentlich, ehrlich gesagt, ich hau mich auch ein bisschen weg, dass Randy Orton, der ja sein Comeback gefeiert hat nach 2 Wochen, die er gefehlt hat, bei jeder Show einfach eingeölt in Unterhose Backstage steht und darauf wartet, rausrennen zu dürfen. Also hä? Du hast kein Match, wieso bist du da eingeölt?
Das müssen wir doch mal hinnehmen als Wrestling-Fans. Also das, also so, die Logik, die verstehe ich dann schon. Also die Wrestler sind alle, das gesamte Roster steht immer in voller Montur Backstage, falls irgendwas passiert. Auch am Ende heute vorbei. Anders geht das gar nicht. Also da bin ich ja wirklich, also das habe ich akzeptiert mittlerweile. Ne? SmackDown übrigens, wenn ihr euch fragt, Baron Corbin ist jetzt endlich bei SmackDown angekommen. Der hatte sein Comeback. Auch die Ärsche, ne? Ich habe mich ja so auf Frankreich gefreut, dass er da dann auftritt, weil er ja in Paris mal so abgefeiert wurde. Ne? Nee, aber jetzt ist er wieder da. Und was haben wir noch gehabt? Toll war das. Das kann ich noch kurz kurz erwähnen, denn ich bin fast Buddhist geworden. Also wenn ich ein Buddhist jetzt wäre, da geht es ja darum, so Nirvana zu finden und so die innere Ruhe, ne? Wenn ich Buddhist wäre, dann wäre ich jetzt am Ziel angekommen nach dieser Smackdown-Ausgabe, denn ich habe bei Apollo Crews gegen Santos Escobar tatsächlich den Zustand vollkommener Gleichgültigkeit erreicht. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja, also jetzt hast du es geschafft. Es könnte mir nichts auf dieser Welt noch egaler sein als diese Ansetzung. Deswegen reden wir da jetzt auch nicht weiter drüber, Leute. Das machen wir nicht. Das machen wir bei Smackdown mit dem Chris oder wann auch immer oder am besten gar nicht. Ich möchte mit dir lieber über Tag-Team reden, Frauen-Tag-Team. Ja? Das ist ja ein Gürtel, den wir beide durchaus kritisieren. Zu Recht, finde ich. Was nichts mit den Workerinnen zu tun hat, denn bis auf eine, würde ich sagen, sind das heute 5 sehr starke Frauen, die da catchen. Ihr könnt euch ja aussuchen, wer das nicht ist. Das ist nämlich jetzt Bianca Belair und Jade Cargill. Die beiden verteidigen ihre Women's Tag-Titles gegen Elva Fire und Isla Dawn, ihres Zeichens sowohl Hexen als auch Schottinnen. Und dann ist da noch Zoe Stark und Shayna Baszler dabei. Ne? Die wollen jetzt auch Gürtel haben. Die Story, vergesst die Story. Es gibt keine Story. Wir sehen vorher tatsächlich eine Home-Story, aber dann der Hexen. Ja, das fand ich eigentlich ganz cool, weil man zeigt uns das erste Mal wirklich so im WWE-Produkt, wer das wirklich ist, eine Isla Dawn und Alva Fire. Man zeigt uns aber nicht, wie die Kunst der Hexerei erlernt haben. Also es ist wirklich so ein Zwiespalt, weil die werden auch geliebt, ne? Die sind auch Babyface und die alle jubeln und die haben aber so ganz düstere Entrance und es ist immer noch alles mit Hexen, aber in Wahrheit sind das keine Hexen mehr, oder doch, wird mir nicht gesagt. Bei SmackDown kam dann die gute Alva Fire kam mit einem Schottland-Trikot raus. Das war jetzt so ein bisschen, lief jetzt nicht ganz so gut, muss man ja auch mal sagen. Wir sind hier in Deutschland. Ludwig Kaiser hingegen bei SmackDown in einem Dark Match kam in einem Deutschland-Trikot raus zur Halbzeit und hat eine 3 gezeigt. Das fand ich dann schon wieder sehr schön. Das ist aber auch eine andere Geschichte, ne? Jetzt ist es so, die Hexen, ich habe das nachgeguckt, ist nicht nur so, dass die aus Schottland kommen oder so, ne? Die kommen tatsächlich beide aus Glasgow. Original Glasgow-Einwohnerin. Deswegen ist es mehr noch in so einer Hometown richtig, ne? Und ich finde es auch gut, dieses Triple Threat Match ist, dass 3 im Ring sind. Das ist mal so. Ich finde es immer besser, wenn 3 im Ring sind, anstatt dass man mit jedem tacken kann. Jade Cargill ist stark, wird in diesem Match auch stark dargestellt. Sie macht ein, und das ist jetzt ein Wortspiel, ein Fireman's Carry. Verstehst du? Weil die hat Elva Fire im Fireman's Carry. Das ist jetzt ein Fireman's Carry mit Y. Ich finde das lustig. Und eigentlich ist es sogar ein Firewoman's Carry, denn Zoe Stark ist auch noch mit dabei. Solides Match, würde ich sagen, bis zu diesem Zeitpunkt. Die Stimmung ist auch dafür, Schottin. Und jetzt ist das Problem, dass Jade Cargill erwacht. Jade Cargill kommt jetzt und wird jetzt wieder als mega stark dargestellt, aber sie fliegt erstmal ins Leere. Also diesen Tag habe ich nicht verstanden und dann räumt aber auch leider nicht sauber auf. Also ich fand das wirklich nicht gut. Ne? Jetzt ist die Jade Cargill im Kiri Fuda Clutch von der Shayna Baszler und die macht so. Rev sieht das nicht, die macht so. Hat die abgetappt oder war die einfach nur blöd? Wie hast du das gesehen? Für mich war das ein Tap-Out und die Rev hat es nur nicht gesehen. Das nicht verstanden, Jack Hagel, was ist da los?
Haben die Kommentatoren darüber geredet? Mir ist das auch gar nicht.
Nee, aber sie hat so getappt. Das war für mich ein Tap. Ich habe schon gedacht, was soll das?
Das ist mir nicht so aufgefallen. Auch die Unsauberkeiten sind mir aber tatsächlich auch aufgefallen. Aber ich will zwar ein bisschen darauf schieben, dass Triple Threat Matches immer schwerer zu worken sind als Singles Matches. Das musste ich als Promoter tatsächlich auch lernen. Ne? Also irgendwie denkt man sich immer, ja, junge Leute, schmeiß sie einfach zusammen und dann kriegen ja mehr Leute Erfahrung. Aber für junge Wrestlerinnen oder Wrestler mit wenig Erfahrung ist das halt so ein bisschen überfordernd, wenn du anstatt, du konzentrierst dich auf einen Gegner, auf 3 auf einmal konzentrieren musst. Und da stand auch 4 auf dem Spiel in diesem, also es war einfach eine grandiose Stimmung. Natürlich, die beiden waren over. Aber ich meine, wir beide haben auch die Raw-Review gemacht, ne? Wir haben gesehen, wie die Hexen sind sie ja nicht mehr. Das Gimmick ist jetzt einfach, die beide kommen aus Schottland, die beide kommen aus Glasgow und das war's. Das ist ihr Gimmick jetzt, ne? Dass die da zusammengefaltet worden sind. Und ich habe mich ja ausgiebig darüber aufgeregt. Ich habe dieses Match ehrlich gesagt nicht so mit Spannung erwartet, weil ich mir dachte, was wird da großartig passieren? Aber ich will schon sagen, die haben gearbeitet, die haben wirklich versucht, was aus diesem Match zu machen. Und ich fand es besonders interessant, auch wie Shayna Baszler und Zoe Stark wirklich in dieser Heel-Rolle aufgegangen sind. Die waren wirklich die Mega-Heels in diesem Match, die auch immer wieder versucht haben, so die Kontrolle zu übernehmen, ein bisschen Zusammenarbeiten gemacht haben, dann die anderen wieder vom Ringrand geschmissen haben. Fand ich interessant, wie sie einfach in diesem Match agiert haben. Und ich fand es gut, wie viel Zeit die bekommen haben, weil es war wirklich nicht ein Match, was in 8 Minuten hingerotzt worden ist, sondern immerhin 12 Minuten hat man dem Match gegeben. Von daher war ich bis dahin schon mal zufrieden damit.
Ja, also Zeit hat man sowieso gehabt. Also insgesamt 3 Stunden ging's für diese 5 Matches. Also das ist, da muss man auch die Eier haben eines Triple H's, ne? Also bei AEW, da packst du ja Match, noch ein und noch mehr. Du hast 14 Workerinnen und Worker auf dieser Card gehabt, auf der gesamten Card, muss man auch immer so sagen. Und dann scheut ein Triple H nicht davor, so ein Gunther oder ein Sheamus oder ein Jey Uso oder nennen sie noch alle, einen Roman Reigns sowieso nicht mit auf die Card zu packen und hat trotzdem eine schöne Card zusammen, die stimmig war und nicht überladen wirkte. Und das fand ich eigentlich ganz positiv, ne? Adriano und Maxi, beide im Einklang, haben im Chat gesagt, dass doch aufgegriffen wurde, dass sie getappt hat. Das heißt, es wird eine Story. Ja, müssen wir gleich sowieso mal reden, was das für eine Story wird. Ich erzähle das mal zu Ende, denn während das so passiert, springt die Bianca Belair jetzt rauf auf Jade Cargill und alle Beteiligten. bisschen übel sah das auch aus, weil sie trifft komplett mit ihrem Knie hinten den Rücken. Ne? Das war nicht gut von Shayna Baszler. Und zu diesem Zeitpunkt war das Match, also es war nicht so schlimm wie das in bei Backlash. Ne? Da waren ja wirklich Unstimmigkeiten, als sie Asuka verletzt hat. Das war jetzt nicht so. Also es waren so zwei, drei Unsauberkeiten, vor allem bei Jade Cargill. Aber trotzdem ist die Crowd auf einmal sehr ruhig. Also mit einem Mal so, ich verstehe gar nicht, was da gerade passiert. Das ist jetzt das zweite Mal, dass das bei denen ist. Das ist mir nur so aufgefallen. Und auf einmal, und dann geht das Match so weiter, ne? Auf einmal gewinnen die Hexen. Was? Habe ich ja nicht gedacht. Habe ich auch nicht getippt. Ich weiß nicht, ob das im Tippspiel überhaupt jemand getippt hat. Tatsächlich, Isla Dawn und Elba Fire sind neue Women's Tag Champions. Wunderbar, ne? Jetzt macht nämlich die Jade Cargill ihren Finisher zusammen mit Bianca Belair. Aber Isla Dawn ist schlau, nimmt die Jade Cargill weg und pinnt dafür selber Shayna Baszler. Staubt also ab. Und das ist schön, einerseits. Schlecht, aber auch andererseits. Vielleicht sagst du erstmal und stufst das mal ein und dann sage ich da meine Meinung, würde ich sagen.
Ich glaube, ich habe bei Raw auch sehr hart gesagt, dass kein Mensch jetzt davon ausgehen wird, dass die Hexen jetzt dieses Match gewinnen werden. Ich habe nicht verstanden, warum er die Hexen vor dem Match so dermaßen schlecht hat dastehen lassen, aber auch ich wurde eines Besseren belehrt. Also man kann jetzt natürlich ein bisschen darüber spekulieren, warum gab es diesen Sieg, warum wollte man diesen besonderen Moment kreieren, vielleicht weil man nicht so viele andere besondere Momente für die schottischen Fans vor Ort hatte. Es gibt ja auch Berichte darüber, dass leider ich glaube, das ist die Mutter von Alba Fire, die leider verstorben ist jetzt, ich glaube letzte Woche oder so bei einem Autounfall, weil sie hat ihre Tochter tatsächlich in Florida besucht und von daher hat sie auch eine super schwere Woche gehabt so und ich glaube, für die beiden, für die schottischen Wrestling-Fans, für die beiden, die wirklich auch in Glasgow sich den Arsch abgerissen haben, früher in der Independence-Serie, also darf man nicht vergessen, Kaylee Ray ist ja auch für WXW zum Beispiel in den Ring gestiegen, ne? Die ist durch ganz Europa getingelt, die hat die Independence-Szene abgerissen, Isla Dawn war noch relativ frisch am Anfang ihrer Karriere, ich glaube, die war 5 Jahre oder so erst dabei, bevor die zu WWE gegangen ist, die haben schon eine ganze Menge geleistet und dann einfach in diesem Ring zu stehen vor 16.000 heimischen Fans in der vielleicht größten Indoor-Halle, die es in der Heimatstadt gibt und so einen Sieg einzufahren, was soll ich denn da kritisieren? Also das war ein Moment, schöne Momente, die Fans auch mit nach Hause nehmen und dann am nächsten Tag sagen, boah, ich war dabei, als dieser Moment passiert ist. Das ist cool, für die beiden Wrestlerinnen ist es cool. Dagegen will ich gar nicht so viel sagen, aber ich glaube, wir können die Tage zählen, bis sie den Titel wieder los sind, weil ich glaube nicht, dass die Jade Cargill, Bianca Belair Story überhaupt so weit erzählt haben, wie die als Champions erzählen wollten. Die sind auch sofort nach dem Match sind die weggetrottet vom Backstage-Bereich, weil die haben ja sofort Blumen auch überreicht bekommen und dann haben sie mit den Blumen im Ring gefeiert. Ich dachte mir, gleich kommt noch Konfetti, fehlen eigentlich nur noch die Streamer und die Explosion, aber das war einfach ein Moment. Und deswegen will ich gar nicht so viel Negatives darüber sagen. Jucken wird es mich wahrscheinlich in einem halben Jahr nicht mehr, weil ich glaube, man wird auch nicht mehr mit den Frauentiteln jetzt machen als vorher. Aber für die beiden freue ich mich. Aber es wäre noch viel schöner gewesen, wenn man die einfach stark aufgebaut hätte, wenn man einfach so seit WrestleMania eine Story erzählt hätte zwischen Jade Cargill und Bianca Belair und vielleicht den Hexen. Nee, stattdessen hat man auch noch die anderen beiden drin gehabt, einfach damit man Vollgeist drin hatte. Ja, damit man irgendwen drin hatte, die das Match verlieren können. Das ist keine Geschichte, die man erzählt. Es war ein Moment und keine Geschichte. Und das ist auf einer Seite schön, aber auf der anderen Seite halt schade.
Ja, genau, deswegen sage ich, es ist gleichzeitig gut und schlecht. Die WWE erschafft Momente. Insofern ist es ja ganz schön, weil das war ein Moment vor der Hometown-Crowd. Das haben die gefühlt, ja. Und die Workerin, da stimme ich dir ja voll zu, da will ich ja gar nichts gegen sagen. Das sind zwei talentierte Frauen, die das wunderbar machen und das auch verdient haben. Die Crowd chanted, you deserve it. Und da habe ich so meine Probleme mit. Ja, also die Workerin, die verdienen das, definitiv. Aber wie sie halt dargestellt werden, für mich als WWE-Zuschauer, das passt halt nicht zusammen. Ja, also die sind halt die bösen Hexen dann und die machen irgendwas, dann haben sie vor ein paar Monaten noch den Titel verflucht, jetzt haben sie ihn gewonnen und jetzt sind die einfach innerhalb von 2 Wochen einfach auf die gute Seite geturnt und ja, wir mögen uns und sind vielleicht auch keine Hexen mehr, ich weiß es nicht genau und jetzt machen wir diese Hometown-Story, das fühle ich halt nicht, da ist nichts drin, außer ja, wir sind in Schottland und deswegen kriegt ihr die Gürtel, auch mit den Blumen, das war alles over, aber natürlich, ich liebe emotionale Momente, ich liebe es auch, wenn sie real sind, ja, und wenn dann eine Alba Fire oder Kaylee Ray, wenn sie da sitzt und weint und wenn sie wirklich diesen Schicksalsschlag hatte und dann hat sie wirklich ihr Karriere-Highlight in diesem Moment erreicht, dann fühle ich das auch mit und dann ist mir das auch erstmal egal. Und sind wir ehrlich, diese Gürtel, die kann sowieso nichts schaden. Also es ist eh wurscht. Von daher nehme ich diesen Moment gerne mit. So, das ist das eine. Und dann geht es auf die andere Seite. Ich habe es halt nicht verstanden, diese ganze Sache mit Bianca Belair und Jade Cargill. Also zum einen, ja, natürlich meine ich Jade Cargill. Und je mehr ich von Jade Cargill sehe, desto eher denke ich, dass sie in diese Rolle jetzt nicht dazu gehört. Und da muss man halt sehen, ob sie das irgendwann tut. Denn sie wurde als Megastar gehypt. Also mehr kann man ja gar nicht hypen. Und das flacht ja so langsam ab. Und das kommt halt auch damit zusammen, dass sie im Ring halt Dinge tut, die man so auf diesem Level halt nicht so sieht. Das war in diesem Match jetzt schon wieder. Und dann diese Story mit dem Abtappen. Warum sollte eine Jade Cargill abtappen? Ich habe mich letztens schon aufgeregt, diese Nia Jax-Geschichte. Warum sollte eine Jade Cargill da auf einmal sich disqualifizieren lassen mit dem Stuhl gegen Nia Jax? Und jetzt macht sie wieder dumme Sachen. Und es wird ja auch gar nicht aufgerufen, dass da Spannungen sind oder so. Bianca, weil er guckt so ein bisschen böse. Ich sehe halt auch die Story gar nicht drin. Und warum sie überhaupt diesen Gürtel gekriegt hat am Ende. Das stört mich halt viel mehr, weil eigentlich ist die Story Bianca Belair und Jade Cargill und das machen wir weiter und jetzt sind aber auf einmal so Hexen an die Spaßbremsen. Das verstehe ich halt nicht. Weißt du, wie das denn jetzt weitergehen soll oder nicht?
Ich gehe davon aus, dass sie sich die Titel relativ schnell zurückholen werden und man dann vielleicht mal anfängt. Also eigentlich ist es super einfach, die Geschichten da zu erzählen, die man da hat, wenn du Sendezeit aufbringen würdest damit. Weil du könntest jede Woche sinnvolle Backstage-Segmente mit Bianca Belair und Jade Cargill bringen. Beide beim Training, wie sie sich überhaupt als Team anfreunden, wie sie Substanz überhaupt kriegen, wie sie dann auch im Ring besser werden. Das ist ja genau das. Also ich finde die Idee, Jade Cargill in Tag Team zu stellen, mit einer der Posterfrauen von WWE, finde ich ja an sich gut, weil sie wird eine Menge lernen dadurch. Und sie braucht ja auch genau diese Raps, sie braucht genau diese Erfahrung. Aber diese Clusterfuck-Matches, die wahrscheinlich vor 2 Wochen noch ganz anders ausgesehen haben, die bringen ja halt nicht wirklich viel weiter. Weil dann, genau wie du es sagst, sie verliert den Überblick, sie verliert die Übersicht über das, was sie überhaupt machen will oder sowas und sieht dann einfach clumsy im Ring aus. Eigentlich braucht sie jetzt ganz normale 10-Minuten-Matches, entweder Tag-Team-Matches oder Singles-Matches, wo sie draus einfach lernt. Und ich glaube, das gibt nicht. Und was ich nicht verstehe, ist einfach, warum man nicht mehr Geschichten erzählt. Man hätte doch ganz, warum mussten die Hexen am Montag das Match in 2 Minuten verlieren? Wenn sie dieses Match gewonnen hätten, ja, oh, dann wäre der Titelgewinn vielleicht nicht ganz so überraschend gewesen. Digga, wen juckt das? Der Moment wäre exakt der gleiche gewesen. Nur wir wären weniger überrascht gewesen oder würden hier da sitzen und denken, what the fuck, warum macht man das so? Ne? Also man erzählt, seitdem ich hier sitze und wahrscheinlich noch viel, viel länger, seitdem es diese Frauentitel gibt, erzählt man einfach keine richtigen Geschichten mit denen, obwohl es da wäre. Die Möglichkeiten sind da und man macht es nicht und ich verstehe es nicht.
Ja. Das ist halt so. Da können wir noch so viel meckern, wie wir wollen. Jetzt nehmen wir erstmal den Moment mit, freuen uns und ich kann mir vorstellen, dass bei Raw die Gürtel direkt wieder wechseln oder bei SmackDown. Also ich weiß es nicht, aber naja, so ist es dann halt. Der Danny, ne, der weist uns darauf hin. Das kann ich auch nochmal erwähnen. Es gab keinerlei Pyro die ganze Show über. Wie gesagt, wir nehmen jetzt direkt nach der Show auf. Ich weiß nicht, was die Gründe sind, ob die das nicht wollten oder ob die das nicht durften. Kann ja auch irgendwas Behördliches sein, aber das hat aufgefallen. Also zumindest so ein paar Einsätze oder wenn Cody Rhodes kommt oder so, oder vor allem bei Drew McIntyre am Ende, hätte der Show schon gut getan, aber war halt jetzt diesmal nicht. Ne? So, dafür hatten wir Stories drin heute. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Es war nämlich nicht so eben so was Hingerotztes, sondern wir hatten in mindestens 3 Matches ordentliche Stories gehabt. Und eins ist davon jetzt Gable gegen Sami Zayn, IC-Title. Ja, da war ich gehypt drauf. Weniger auf das Match, obwohl das natürlich auch immer gut sein muss, ne? Sondern vor allem auch auf diese Story. Jetzt haben wir vorher schon einen Einspieler gesehen, dass der Akira Tozawa nicht da ist in der Alpha Academy. Der ist überhaupt nicht da. Lustig auch, dass Chad Gable den Tozawa erstmal auf dem Boden sucht und so guckt so nach unten. Nee, ist nicht da. Und Maxime Dupri hat ja jetzt den Fuß kaputt. Der ist in so einer, ja, in so einem, wie heißt das, so ein orthopädisches Ding-Teil. Habe ich auch mal gehabt irgendwie so, ne? Wie man das so kennt. Und auf der anderen Seite hat sie aber schon noch Stöckelschuhe an, ne? Also Style muss auch sein. Und Chad Gable beweist mir das Gegenteil, aber für mich war Chad Gable als Deutschlandfahne verkleidet. Es kann natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen zufällig war, aber es war für mich Schwarz-Rot-Gold, ja, gerade in Schottland, die sind nicht so gut auf uns zu sprechen, gerade nach dem Sieg, aber ich fand das ganz lustig. Der Lautmeter hier ist übrigens auf 104. Ne, man hat das gemessen, 104 und im Main Event haben wir noch 107. Das heißt, das wurde nicht so gehypt, das Match. Und jetzt geht's, jetzt kommt wieder hier, the massacre is coming. Also hier so, so, ne, Wyatt oder so. Ich glaube, die Howdies kommen am Montag, hat man, glaube ich, schon gesagt, ne, bei Raw. Deswegen Massacre is coming und die Crowd chantet We want Otis. We want Otis, we want Otis, denn das ist natürlich unser Held heute. Ne? Das ist ja unser Mann. Wunderbar. Und Chad Gable kommt tatsächlich am Anfang dieses Matches nicht mit seinem Stil durch. Ne? Irgendwie, deswegen gibt es relativ früh eine Lagebesprechung mit der Academy und da heißt es Remember what I said. Ja, denkt doch mal, erinnert euch dran, was ich euch gesagt habe, was immer das ist, ne? Und jetzt sind Sami Zayn und Otis, die treffen sich draußen, auch ein schöner Moment. Na, Sami geht ein bisschen auf ihn zu, sagt jetzt, hör doch mal auf die Crowd, aber ist doch dein Moment heute, jetzt komm, mach doch mal. Naja, und ansonsten das Match selber, würde ich sagen, erstmal so ein normaler Catch, ne? Otis Chance, ne? Da soll sich der Otis fokussieren, also die Story bleibt da. Und dann nimmt das Match Fahrt auf, und zwar mit einem Michinoku-Driver von Chad Gable. Da ging es das los. Da habe ich gedacht, ja komm, jetzt machen sie dann so. Und dann habe ich mir gedacht, Virgil, das kannst du besser einschätzen als ich. Das ganze Match, wenn du nur das Match nimmst, vielleicht bist du auf das Ende. Am Ende wird es ein bisschen mehr flippier. Aber das ganze Match hätte auch 1:1 so in den 80ern laufen können. Vielleicht mit mehr Steroiden, und dann würden die alle nochmal so 50 Zentimeter größer sein. Aber dieses Match, dieser Catch, das war so elementar. Das war Storytelling, Wrestling. Die haben sich nicht auf diesen Match fokussiert, sondern mehr auf diese Storys drumherum. Das fand ich ganz erfrischend irgendwie.
Ich finde das so interessant, dass du das sagst, weil ich habe in meinem Kopf drin, das, was wir da gerade gesehen haben, die werden sich safe vorher Matches von Brett gegen Owen Hart angeguckt haben, ne? Von Brett gegen Mr. Perfect oder vielleicht sogar Steamboat. Ich habe heute auch vorhin erst Steamboat gegen Randy Savage mir nochmal angeguckt. Auch das Storytelling, was du am Anfang gesagt hast, wo du gesagt hast, das hat so ein bisschen hingeplätschert. Nein, das waren alles Elemente und Spots aus alten Wrestling-Matches. Mit, wir fangen irgendwie ein bisschen heiß an, dann schmeißt der eine den anderen aus den Ringen und wir müssen uns erstmal wieder sammeln und wir müssen erstmal wieder die Taktik besprechen, wie es dann weitergeht. Ganz, ganz einfaches Working the Body Part. Immer wieder auf den Arm von Sami Zayn, der brillant diesen Arm das gesamte Match geworkt hat bis zum Finish. Oh mein Gott, ich kann es dir jetzt schon mal verraten, ich bin verliebt in dieses Match. Das war für mich von Minute 1 ein 5-Sterne-Match. Das war genau das, womit ich aufgewachsen bin, genau das, warum ich mich in Wrestling verliebt habe, weil sie haben Geschichten erzählt, da waren zwei Top-Athleten im Ring, eine Geschichte ist außenrum passiert, die haben alles ausgepackt, was man an Wrestling liebt. Also ich war von Minute 1 war ich verliebt. Minute 1.
Ja, das ist sehr interessant. Ja, aber das habe ich mir auch so gefühlt. Aber, weil das Match, ich weiß, dass viele sagen werden, ja, ach, das war jetzt nicht so. Aber das ist halt, wenn die diesen Flippy-Style alles, ne, was wir immer wieder sagen, wenn die das gewohnt sind, jetzt will ich sehen, dass hier was passiert, dass ihr da und hüpf, hüpf, hüpf und schnell, 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 dann werden die sagen, oh, das war ein bisschen langweilig, ne? Aber diese Storys, genau, habe ich das auch so gesehen, ne? Das hätte auch in den 80ern laufen können, man erzählt mit den Moves etwas. Die Moves haben einen Sinn, und warum macht er jetzt das? Ja, weil das und das. Und das fand ich halt auch ganz gut. Hintenrum kamen noch so ein paar Power-Moves, die hätte man früher nicht gesehen, aber ansonsten fand ich das echt gut, ne? Und die Story geht jetzt weiter. Denn Chad Gable kontrolliert das Match, er kontrolliert Sami Zayn, geht jetzt raus zum Gürtel, der ihm noch gar nicht gehört, und gibt diesen Gürtel an Maxine Dupri ab, lenkt den Referee ab, so wie wir es schon so oft gesehen haben, aber die Maxine, sie haut einfach nicht auf Sami Zayn ein. Chad Gable schaut verdutzt, damit hätte er nicht gerechnet, aber hätte er die auch wie ein Stück Scheiße behandelt, also hätte man schon denken können, dass sie das so macht, ne? Sami Zayn jetzt fast mit einem Luba-Kick an Maxine, denn die steht da ja immer noch, ne? Kann er gerade noch mal so abbremsen, hätte sie fast getroffen, Chad Gable kann das aber auch nur fast ausnutzen, das reicht dann nicht, ne? Und deswegen möchte jetzt Chad Gable, so geht das nicht. Also er möchte jetzt Maxine rauswerfen, ne? Das geht nicht mehr mit dir. Tozawa schon gar nicht mehr da, ne? Und jetzt der große Moment. Otis stellt sich dazwischen und die Crowd, die Halle, bam, die Halle hat kein Dach mehr. Otis stellt sich zwischen Chad Gable und Maxine Dupri. Und jetzt springt der Sami Zayn aus Versehen auf Otis, ne, statt auf Chad Gable, und unterbricht diese tolle Szene, ne. Gable macht dann Moonsault noch draußen, auf beide drauf. Der nimmt keine, das ist ihm scheißegal, wenn der Otis das abkriegt, ne. Ja. Und jetzt gibt's draußen, so über die Barrikade drüber, ein Ankle-Lock an Sami Zayn, und der wehrt sich, und wie er sich so wehrt, wirft er den Chad Gable in die Maxine rein. Oh nein, und der Otis ist jetzt sowas von sauer. Jetzt dachte ich, jetzt kommt der Hulk wieder in dem Otis raus. Ne? Das brodelt in ihm innerlich. Sami Zayn, was hast du da getan? Chad Gable, was hast du da getan? Ne? Chad Gable lenkt den Ref jetzt wieder ab. Jawohl, das ist das, was wir euch gesagt haben. Und der Otis will jetzt den Sami Zayn schlagen, so wie wir es mehrfach gesehen haben. Aber jetzt ist Maxine auf einmal da und hält den Otis auf. Der darf nicht. Nein, Maxine und der Otis, wir haben eine neue Mandy. Wir haben eine Maxine-Mandy. Ich fand das so toll. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir jetzt eine Love-Story machen. Ich dachte, es geht um Chad Gable. Nein, denn der Otis, der trägt jetzt die Maxine-Mandy raus und der lässt den Chad Gable im Stich. Das heißt, wir haben einerseits Chad Gable, du kannst mich mal, aber nicht, dass es da irgendwie einen Schlag geben würde oder so, sondern nein, ich hau jetzt ab. Und andererseits dieses schöne, oh, der Otis wieder, und wir alle mögen doch den Otis. Wunderbar. Im Ring der Luva-Kick und Chad Gable ist geschlagen. Sami Zayn weiter Champion. Sami Zayn guckt ganz schön, Chad Gable guckt ganz schön böse am Ende, ne? Das fand ich ganz toll. Also das war ein schönes Match, und dieser große Payoff, der wird dann noch kommen, fand ich toll gemacht am Ende, Virgil.
Ey, das war einfach 22 Minuten gutes Wrestling, 22 Minuten gutes Storytelling, jeder der beteiligten Personen, jeder, von Maxine Dupri über Otis, über Chad Gable, über Sami Zayn. Ich hatte das Gefühl, die waren, da hat alles funktioniert. Die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben ihre Rolle mit der Mimik und Gestik perfekt gespielt. Die Nearfalls haben gesessen, weil das war wirklich ein Match im Gegensatz zum Opener, ja, wo für mich vorher klar war, wer dieses Match gewinnen wird. Im Gegensatz zum zweiten Match, wo ich nicht gedacht hätte, dass das passiert und wo das einfach so ein What the fuck aus dem Nix war. War das ein Match, wo ich bei jedem Pinfall gedacht habe, das könnte es jetzt gewesen sein. Also bei jedem sinnvollen Pinfall, ne? Nach jeder großen Aktion. Es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, Chad Gable holt sich jetzt den Titel. Und ich sitze wirklich hier und ich habe auch letzte Woche bei unserer Raw-Review habe ich gesessen und gedacht, ich will wissen, wie diese Geschichte weitergeht, wie die nächsten Kapitel sind. Und dieses Ende, wie sie es gemacht haben mit Otis, ich habe auch sofort an Mandy Rose gedacht, als er sie dann rausgetragen hat. Ne? Was da auch alleine für Potenzial drin ist. Ne? Und dass Chad Gable, der Sami Zayn quasi zu diesem Sieg über Gunther selber gecoacht hat, zu dem, was er selber nicht geschafft hat, schon wieder dieses Match verliert. Und schon wieder wegen seinen Leuten dieses Match passiert. Anstatt, dass er sie einfach backstage lässt. Ne? Anstatt, dass er einfach sagt, ihr guckt mir jetzt zu, wie ich das hier jetzt in 10 Minuten runterreiße. Nein. Hm. Ne? Wie er sie eingebaut hat, wie ich kann es einfach nur noch mal sagen, ich bin verliebt in dieses Match und ich glaube, das ist wirklich eins, was ich mir noch mal angucken muss, von vorne bis hinten mit dem Video-Package davor, weil es für mich einfach perfekt ist, so erzählt man Wrestling. Wrestling ist nämlich, natürlich ist es auch ein guter Wettstreit, ein sportlicher Wettkampf, aber wenn du schaffst, Charaktere mit Emotionen reinzubringen, wo ich wissen will, wie gehen die den nächsten Schritt, wie reagieren die auf irgendwelche Begebenheiten oder auf Siege oder auf Niederlagen. Wenn Siege und Niederlagen was bedeuten und das eben Einschnitte in den Charakter eben auch bedeuten, das ist Wrestling für mich.
Ja. Ja, im Idealfall, wenn jeder Move was bedeutet. Wenn man nicht einfach nur Moves macht und dann steht man wieder auf, man macht einen Move und steht wieder auf, manchmal viel zu früh, sondern wenn man einfach etwas macht, um damit etwas im Ring zu bewirken und wo man wirklich will, dass man dieses Match damit jetzt gewinnt oder wie Chad Gable, dass man damit dann irgendwas Böses tut. Und das hat man hier schon gesehen, das fand ich gut. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, das würde mich echt sehr interessieren.
Ja, ich will dich nochmal ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung, weil du hast es gerade angesprochen, jeder Move bedeutet was und schon ab der zweiten, dritten Minute oder so ist Chad Gable ja auf den, warte, ich muss nochmal nachdenken, ich glaube, es war von Sami Zayn der linke Arm, auf den er raufgegangen ist, ne? Und selbst bei so einem Ding, es gab diese eine Situation, wo Chad Gable ist aus den Seilen gekommen und Sami Zayn war ein bisschen in der Hocke und hat dann ja seinen Michinoku-Driver selber gemacht, ne? Und hat ihn dann auf die Matte gehämmert. Und selbst dabei, du siehst es in der Zeitlupe, benutzt er seinen linken Arm nicht mal richtig, sondern einfach nur, um einmal ihm die Rotation zu geben, landet dann drauf, will sich mit dem Arm abstützen, schafft's nicht und verkauft es im Pin immer noch. Er verkauft es im Pin weiterhin seinen Arm. Und das ist einfach... Das sind Elemente, das lernst du als Wrestler eben nur, wenn du 200, 300 Matches in deinen Knochen hast, nämlich weil du einfach deine Rolle kennst, weißt, wie du reagieren musst und wenn du Wrestling einfach verstanden hast. Und das ist einfach wirklich, ich kann allen Leuten nur empfehlen, die sich ein bisschen besser mit Wrestling befassen wollen, ein bisschen besser reingucken wollen in die Psychologie. Ich glaube, in diesem Match kann man eine ganze Menge lernen. Ja.
Ja. Ja, also das ist wirklich, guckt euch das an und schreibt es wirklich gerne, was ich gerade sagen wollte, in die Kommentare rein, ob ihr mehr diesen Oldschool-Ansatz verfolgt, wo der Virgil jetzt gerade wirklich mega happy darüber ist und ich ja auch und das besser so findet oder ob ihr mehr, ja, ich sag mal Fliffy Flow, wie das so abwertet oder ob ihr Matches haben wollt, wo mehr Akrobatik passiert, sagen wir mal so. Also möchtet ihr diese großen Momente, wie wenn Maxine Dupri da eingreift gegen Otis, wo die ganze Crowd auf einmal boah macht oder möchtet ihr lieber Will Ospreay haben, der gerade 3 Saltos macht und wo die Crowd auch boah macht an der Stelle. Das sind also 2 Ansätze. Ich finde, das muss man auch gar nicht trennen. Alles zu seiner Zeit und dieses Match war das Storytelling-Match. Deswegen fand ich das auch so toll am Ende. Und diese Story geht ja jetzt zu Raw weiter. Ein bisschen kleine Kritik noch, dass Sami Zayn jetzt so als IC-Champion da so ein bisschen flach ist. So. Also ich finde, er ist nicht unverzichtbar, weil er macht seine Rolle, die er in der Bloodline auch hatte, ganz gut. Also das könnte jetzt nicht jeder machen, was Sami Zayn gerade macht. Aber ich finde, er geht so ein bisschen unter. Aber das kann man ja auch noch drehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und diese Story geht zu Raw rein. Unsere Main-Event-Story, die geht auch noch zu Raw rein. Da reden wir gleich nochmal drüber.
Wie ich freue mich das richtig eigentlich auf Raw. Nach dem Match Ende. Hast du darauf geachtet, wie Chad Gable geguckt hat und seinen Blick? Ich meine, ganz im Ernst, die Spekulation.
Der hat sich was überlegt.
Womit ich denke, womit sie jetzt, warte mal, wir haben jetzt sogar schon Sonntag, es ist jetzt schon Sonntag, also womit es morgen dann weitergeht, ich meine, er ist sauer auf Tozawa. Er hat gesagt, Tozawa wird seine Strafe bei Raw bekommen. Er wird jetzt stinksauer sein auf Otis und auf Maxime. Also,
mega.
Hört man da vielleicht die Creeds schon ein bisschen antapseln?
Ja. Das kann natürlich sein, das wird ja weiter spekuliert, ne? Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ich finde aber, wenn es diese Alpha Academy nicht mehr gibt, wenn das jetzt einfach so der Split war, dann finde ich es irgendwie langweiliger, weil dann hast du ja ein neues Stable mit Creed Brothers und so und die gehen dann gegen das Stable von Otis. Das ist langweiliger als diese kleinen inneren Sachen, ne? Die wollen sich ja zusammenraufen. Otis hat ja bei Raw nochmal gesagt, das ist seine Familie, aber der ist nichts ohne die. Also jetzt fände ich es besser, wenn man sich nochmal zusammenruft und überlegt, ob man da Argumente findet oder so. Fände ich spannender, als jetzt die Creeds zu holen, aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, deswegen hat er so geguckt und dann ist das eine gute Story, die dieses nächste Match, ne, wir sind beim vorletzten Match auf der Karte, nicht so hatte, aber ich fand die Story für das, was man da gemacht hat, durchaus in Ordnung. Erstmal nochmal ganz kurz, wir sehen noch ein Interview mit den Hexen, die freuen sich immer noch. Und zwar freuen wir uns und werden diese Gürtel recht lange behalten. Also lange behalten, haben sie gesagt. Ne? Ich habe jetzt das Recht noch dazu gefunden, weil ich glaube, das war schon so ein Zeichen von, wie wenn die schon sagen, die werden lange Champion bleiben. Uiuiui. Aber jetzt ist Match Nummer 4 auf der Karte, und das vorletzte. Bayley verteidigt ihren Gürtel an ihrem 35. Geburtstag. Happy Birthday to Bayley, ne? Gegen Piper Niven. Und Piper Niven auch eine Schottin. Sie wird heute gefeiert. Und die Bayley guckt auch sehr ehrfurchtig auf die. Ne? Also Piper Niven ist ja wirklich eine Erscheinung. Da muss die Bayley echt mal aufpassen. Chelsea Green, die Arme, wird schnell des Rings verwiesen. Hier haben wir übrigens so einen zweiten physischen Eingriff, ne? Weil sie greift gegen Bayley ein und da muss sie gehen. Ja, und Piper Niven, die legt gut los in dem Match. Und die wird ordentlich angefeuert und die kann endlich mal zeigen, was sie wirklich kann. Auch das, was wir haben das angesprochen, das Match gegen Becky Lynch beim Royal Rumble, wo das so WrestleMania-Zeichen gebrannt hat, wo sie es nicht zeigen konnte angesichts der Umstände. Sie kann es hier endlich. Auf der großen Bühne kann Piper Niven auch in der WWE zeigen, was sie wirklich kann. Das Match war auch ganz gut. Bayley kriegt gar keinen Zugriff auf das Match, ne? Und dann aber auf einmal der Bayley to Bayley vom Top Rope, ihr alter Finisher. Ui, der hat eigentlich früher immer gesessen, auch gegen Sasha Banks in dem legendären Match bei NXT hat der gesessen, aber jetzt nicht. Und jetzt muss Hilfe kommen für Piper Niven. Und das war jetzt wieder lustig. Das ist wieder mein Humor. Denn jetzt kommt Chelsea, nee, ich weiß gar nicht, ob es Chelsea Green ist. Es kommt jetzt eine vermummte Frau rein, die so sehr aussieht wie Chelsea Green. Sie hat eine Maske auf. La Hicha de Chelsea oder so würde ich sie nennen. Oder Lucha Green, keine Ahnung. Ja, es ist eine Luchadora und sie möchte ein bisschen ablenken. Ja, es ist Chelsea Green, muss dann auch wieder gehen. War aber lustig. Piper Niven nimmt das zum Anlass, um jetzt noch brutaler zu werden. Ne? Also das ist wirklich, also wenn die auf dich drauf springt, dann willst du nicht drunter liegen. Ne? Und dann wird auch der Rose Plant sogar, das ist der neue Finisher von Bayley, der wird dann auch gekontert werden. Ne? Und am Ende gibt es einen Crucifix-Driver, ne? von der Piper Niven. Das war ein bisschen ärgerlich. Also zum einen klappt es nicht, dass sie den Pin macht, zum anderen möchte Bayley sie jetzt weiter so einrollen. Und jetzt haben wir das zweite Mal. Wir hatten letztes Mal mit Gunther und Randy Orton das. Und jetzt haben wir es mit Bayley und Piper Niven, dass zu weit gedreht wird beim Pin. Das ist so ein ganz komischer Einroller-Cover-Pin-Crucifix. Und jetzt ist das so ein bisschen blöd, aber man kriegt es dann trotzdem hin, ja. Wie wieder zurückgedreht, Bayley gewinnt, wie sich das jeder vorgestellt hat, wunderbar. Piper Niven aber eine tolle Performance, hat sie verdient, auch vor ihrer Hometown-Crowd oder ihrer Schottland-Crowd. Sie kommt nicht aus Glasgow, aber immerhin. Ich fand es auch schön, aber es war jetzt weniger nennenswert, würde ich sagen, als das, was wir davor gesehen haben.
Ja, was glaubst du, welcher Push endet schneller? Der von Alba Fire und Isla Dawn oder der von Piper Niven? Also wer von den beiden ist schneller nicht mehr in den Hauptshows zu sehen? Ich glaube, das wird bei beiden Parteien relativ schnell gehen, was schade ist. Weil
du machst doch deine Tagessuppe immer, deine Soup du jour, dann entscheide dich doch.
Ich glaube, es sind tatsächlich die Tag Team Champions. Sagen wir mal, also die Sache ist halt, wenn du dieses Match dir anguckst, was ja, das war wirklich ein ordentlich geworktes Match. Und woran hat es gekrankt? Ich meine, klar, die eine war over, weil sie in ihrer Home Crowd war, aber wenn wir nächste Woche wieder in Kentucky sind, interessiert sich halt kein Mensch für Piper Niven. Und du hast aber gesehen in diesem Match, was sie eigentlich leisten kann. Trotz dessen, dass die da seit 5 Jahren im Kader verschimmelt. Also verschimmelt. Die Frau hat in Japan so dermaßen krasse Matches abgerissen. Ich bin wirklich seit 8 Jahren eigentlich ein Fan von ihr und habe mich so gefreut, dass sie zu WWE gekommen ist. Und dann wurde sie Doudrop und ich dachte mir, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade mit einer der besten Wrestlerinnen, die du im Kader eigentlich hast. So. Und hier konnte sie es mal zeigen. Aber da man ja bei SmackDown eine Nia Jax hat, ich will Nia Jax überhaupt gar nicht kritisieren, die wirklich in den letzten Monaten an sich gearbeitet hat. Aber wenn du dir eigentlich anguckst, wen du da beide unter Vertrag hast, weiß ich nicht, was wrestlerisch die bessere Wahl gewesen wäre, jemanden zum King of the Ring zu machen. Piper Niven wird wahrscheinlich nicht bei WWE nochmal irgendwie einen Singles-Titel haben. Vielleicht ja doch, vielleicht wird sie in den nächsten 1-2 Jahren, aber ich meine, wenn du im Hintergrund eine Tiffany Stratton hast, die eigentlich seit, ich glaube, dem Royal Rumble kaum noch seit dem Elimination Chamber gar keine Rolle eigentlich, glaube ich, mehr spielt oder gar keine wichtige Rolle mehr spielt. Ja, also die Luft wird halt für sie auch nicht weniger dünn. So ist es einfach. Von Bayley, also ich habe so viele Takeaways aus diesem Match leider, die alle negativ sind. Nummer 1, ich hasse den Rose Plant. Was ist das für ein bescheuerter Finisher? Also dann kannst du auch das Ding machen, den Zack Ryder am Anfang gemacht hat, glaube ich, oder so. Da gibt's, also nein, was ist das? Dein Gegner aus 50 Zentimetern mit dem Gesicht auf den Boden zu hämmern, wer soll denn da K.O. sein? Also mal ganz im Ernst, da lege ich mich schlafen, da schmeiße ich mich doller hin als das. Also Nummer 2, dieses neue beschissene Entrance-Theme, das habe ich ja noch gar nicht gehört.
Hör auf.
Alter, ja. Was ist denn das für eine Katastrophe?
Role Model.
Verzeihung, wenn du das Ich habe am Anfang, als die reingekommen sind, habe ich das nebenbei, weil ich noch nebenbei noch andere Sachen gemacht habe, habe ich das auf halber Lautstärke gehabt. Und das ist ja ein High-Pitch-Fiepen einfach nur im Hintergrund, der da rausbricht, weil du den Rest dann zwischendurch gar nicht hörst. Und ich dachte, was ist denn hier? Kommt der Zahnarzt wieder zurück? Ist Isaac Yankem wieder da? Musste Kane in Schottland in eine andere Rolle schlüpfen? Ich habe es nicht verstanden.
Und damit müssen wir jetzt leben.
Und mein dritter Takeaway ist einfach, Bailey ist so dermaßen kalt und dass WWE sie nicht auf Plakate packt und sie nicht promotet, ich weiß nicht, ob das Masche ist, ob das eine groß angelegte Storyline ist, die sich in einem halben Jahr entfaltet oder ob man einfach in ihr nicht das Poster-Mädel sieht, aber es ist einfach schade, weil ich meine, von diesem Damage-Control-Breakup hat sie, klar hat sie profitiert, sie hat einen Titel, aber sie ist so einer der irrelevantesten Champions neben Andrade, die gerade bei WWE rumlaufen, so. Sie hat keine große Geschichte, sie hat nicht viel Substanz, sie fährt in ein anderes Land und wird da ausgebuht, weil die andere eben the flavor of the, die Tagessuppe ist, ja. Also, das ist einfach super schade. Warum macht man aus Bailey so wenig? Dann hast du ein Videopackage, wo gezeigt wird, wie krass Bailey eigentlich ist und was sie alles geleistet hat. Aber sie ist so ein Afterthought. Sie ist einfach nur da und hat dieses Titelmatch gegen eine Schottin, weil wir gerade hier in Schottland sind. Wenn der Pay-Per-View in Frankreich stattgefunden hätte, wäre sie vielleicht gar nicht auf der Card gewesen. Oder wenn der Pay-Per-View irgendwo anders stattgefunden hätte, hätte ja auch ein anderes Women's Match stattfinden können. Ich finde es einfach schade, dass Bailey so dermaßen irrelevant ist. Und wo ich mich bei ihr tatsächlich frage, ob es nicht eine bessere Idee wäre, mal zu gucken, ob das Gras nicht woanders doch grüner ist als bei WWE.
Nein, das würde ich auch nicht sagen. Also mich stört das bei Bailey, ich habe das mehrfach schon gesagt, gar nicht so sehr jetzt im Speziellen. Also ich würde es besser, schlechter finden, wenn Bailey jetzt da ein Match und Match und Match und Match macht oder so. Wenn man jetzt gerade die Storys nicht hat, das stört mich gar nicht so mega. Liegt aber auch daran, dass wir so viele Gürtel haben, wie du schon sagst. Also das ist ja von den Gürtelträgerinnen ist ja am irrelevantesten okay, aber das kann man auch schnell ändern. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Piper Niven nochmal, also Glückwunsch, schönes Match, schönes Showing. Ich weiß nicht, jetzt habe ich dich nicht gefragt, war das Chelsea Green? Bist du dir da sicher? Oder war das so ein...
La Luchadora? Ich bin mir da auch nicht so sicher.
Ne? Ja. Also. Nö, ich weiß, also ich lege mich da auch nicht fest. Das kann natürlich dann sein. Wir werden das vielleicht dann bei SmackDown aufklären oder auch nicht. Das war unser Frauen-Title-Match des Tages. Und ich sage, machen wir weiter. Wir sind fast am Ende, ne? Fast unser Main-Event. Jetzt sehen wir erstmal einen Mann, den ich nicht kenne, du auch nicht. Tom The Albatross Stoltman. Und der sieht auch richtig stark aus, habe ich mir gedacht. Und er wird eingeblendet. Das ist nicht nur ein starker, das ist der World's Strongest Man. Also richtig stark, so der ist da. Das ist das eine. Dann, das läuft jetzt gerade, während wir jetzt hier aufnehmen. Wir können da nichts zu sagen. Die WWE hat gelernt. Das war doch ein großes Thema mit Triple H, da mit den Journalisten und so und Pressekonferenzen und müssen die auch kritische Fragen hinnehmen und wie muss man damit umgehen? Die WWE sagt sich, scheiß was drauf, wir haben uns das überlegt. Wir nennen das jetzt nicht mehr Pressekonferenz, wir nennen das jetzt Postshow. Und deswegen läuft jetzt gerade die Postshow. Und da das eine Postshow ist, dürfen die Journalisten wahrscheinlich auch nicht fragen. Und Triple H ist fein raus. So hat die WWE das gelöst. Und das Letzte vor dem Main Event, wir haben jetzt ein neues Spiel erfunden. Also wir müssen jetzt ein neues Spiel spielen. Und das Spiel heißt, erkenne den Premium Live Event an der Skyline. Also in jeder scheiß WWE-Shows kommen mindestens 4 verschiedene Skylines vor und dann steht immer, wofür man Tickets kaufen muss. Jetzt in dem Fall war es die Skyline von Toronto und das heißt, wir haben halt Money in the Bank. Übrigens auch ein geiles neues Theme-Song und ein geiles neues Teil, da freue ich mich drauf. Money in the Bank ist unser nächster Pay-Per-View. Dann kommt der SummerSlam und dann sind wir in Berlin. Das ist toll. Möchtest du da was zu sagen? Ja oder nein?
Nein.
Nein. Dann gehen wir jetzt in den Main Event rein. Und jetzt sind wir in Schottland, ne? Das ist klar. Ich habe gesagt, die machen keine Dudelsäcke. Klar sind wir in Schottland, aber wir hatten noch bei WrestleMania erst Dudelsäcke. Wie viel, also irgendwann ist auch mal, hat sie es auch ausgedudelt, habe ich mir so gedacht. Nein, doch, wir machen Dudelsäcke. Scotland the Brave, ja, wie das immer gespielt wird, es kommt die Dudelsack-Band rein. Ist ja auch schön. Die Crowd hat es auch gefühlt. Drew McIntyre, unser Hometown Hero aus Air Scotland. Ich habe gesagt, 70 Kilometer oder so ist das entfernt von Glasgow. Dann werden unsere Dreams werden gebroken, die haben uns wieder getrollt, kein Broken Dreams. Was haben sie alle gesagt? Broken Dreams, nein, kriegt er nicht. Ist wieder ganz normal und jetzt haben wir tatsächlich 107 auf der Laudometer-Skala, ne? Wunderbar. Oh, Drew McIntyre, ja, das haben sie gesungen, die gute Crowd. Judgment Day darf nicht am Ring sein, denn unser World Champion, um den es jetzt geht, das ist Damian Priest. Der kommt ganz alleine, der hat ja so ein Match verloren. Nee, nicht er hat verloren, sondern Finn Balor hat verloren. Und das fand ich auch sehr gut. Also das Match, was dieses Match nicht gebraucht hätte, das ist ein Finn Balor, ein Dominic Mysterio, ein JD McDonald und wer da noch so rumläuft. Ne? Ich habe kurz überlegt, darf ein Kalito? Das wäre ein Präzedenzfall oder so ein Eventualfall gewesen. Ne? Kalito ist ja eigentlich nicht drin, aber der kommt auch nicht. Das fand ich ganz gut. Ne? Drew McIntyre ist top motiviert in diesem Match, mega. Der wird auch schon früh zum Flying Scotsman, so wird auch bezeichnet von Wade Barrett, ne? Und Damien Priest, der mimt den Spielverderber. Das machen die ganz gut. Auch da wieder ganz langsam geworkt, die Crowd zu melken. Wobei Drew McIntyre immer relativ schnell dann wieder die Moves weitermacht. Also während Damien Priest macht, okay, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen und dreht sich so ein bisschen weg, haut der Drew McIntyre wieder drauf. Das fand ich ganz cool. Und jetzt kommt der Spot des Matches, der unfreiwillige Spot des Matches. Boah, habe ich Angst gehabt, ne? Denn jetzt, Damien Priest geht auch Richtung Top Rope, ja. Er springt nach oben, möchte nach draußen auf Drew McIntyre springen, wie er das schon wahrscheinlich 2000 Mal gemacht hat in seiner Karriere. Und bleibt aber, also er rutscht auf dem zweiten Seil, rutscht er weg. Er hat noch so ein Kniepad irgendwie und bleibt dann hängen am oberen Seil, was dazu führt, dass sich jetzt die beiden Seile überkreuzen, ja, so wie wir das auch in verschiedenen Spots immer sehen. Immer wenn die Wrestler so an die Seite gefesselt werden, ne, dann macht man das, aber dann macht man das absichtlich. Und jetzt hängt er da mit dem Seil und seine, ich weiß nicht, wie schwer der ist, vielleicht 130 Kilo, plomb fallen komplett einmal runter nach draußen. Er hat ja immer noch die Drehung nach draußen. Der hätte sich komplett den Kopf dazu hämmern können unten, ne? Der hätte komplett das Knie abreißen können, alles gebrochen oder so. Das war krass. Jetzt hängt er da wirklich mit dem Seil und man kann nichts machen. Man kann nichts machen. Der Ref, Drew McIntyre, erstmal Profi. Drew McIntyre haut so ein bisschen unten drauf auf den Damien Priest, der da jetzt wirklich so hängt, ne? Der haut so drauf, weil er jetzt die Aufmerksamkeit weglenken will vom Ref, der natürlich oben versucht, irgendwie diese Seile wieder zu entfesseln, ne? Das klappt aber nicht, weil der Ref nicht stark genug ist, weil der Damien Priest halt mega schwer ist. Dann ist der Damien Priest schon auf dem Apron drauf und könnte jetzt aus eigener Kraft vielleicht, kann er auch nicht. Er kommt aus der Position nicht raus und jetzt sagt sich Drew McIntyre, ja scheiße, jetzt sind wir aufgeflogen, jetzt müssen wir Kayfabe brechen, ich werde dem jetzt helfen, damit er da rauskommt. Ich weiß nicht, was mit diesem Knie passiert ist oder mit seinem Knöchel und deswegen zieht jetzt der Drew McIntyre ihn raus. Eine ähnliche Situation ist mir sofort eingefallen, weißt du auch, Steve Austin ist auch mal mit seinem Kniepad hängen geblieben. Ähnliche Situation, da musste dann Triple H dann auch eingreifen gewesen und natürlich noch weitaus dramatischer damals Mankind, dieser Hangman-Spot, ne, wissen wir noch, Mick Foley, wie er dann in München sich sein Ohr abreißen musste, um nicht zu ersticken. Da war es aber auch einiger gewollt, dass er da reingeht und da war es auch der Kopf, da war es nochmal übler. Aber jetzt sag du mal, wie du das gesehen hast, weil ich hatte richtig Angst in dem Moment.
Ich meine, dass es so eine Situation auch mal mit Test oder sowas gab. Also es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Früher, also vielleicht kann man da auch ein bisschen tatsächlich ein bisschen reingehen in die Thematik, Ringseile auch und so, ne? Wenn du dir Matches aus den 80ern, 90ern anguckst, waren die Ringseile besonders bei WWE sehr viel loser, als sie es auch heute, als sie es heute waren. Es gibt auch einen Unterschied, ob du Seile benutzt, es gibt einen Unterschied, ob du Kabel benutzt, ne? Je nachdem, wie hart oder wie straff die Ringseile sind. So eine Spots.
Ich glaube, die haben dieses Sisal-Seil, haben die, glaube ich, da in der WWE, ne?
Also mein Seil, ne? Was du auch benutzt, um irgendwo hochzuklettern oder sowas. Das benutzen wir zum Beispiel genau. Bei der GWF auch. Wir haben Seil und nicht Kabel und dann ist da irgendwie ein Schlauch drum oder sowas, sondern wir benutzen auch tatsächlich Seile. Und ich glaube, OVW hat immer Kabel benutzt, weil die auch ein bisschen lockerer waren und so. Und da ist eigentlich Jim Cornette auch mehr ein Fan davon. Und WWE wollte immer, dass die auch Seile benutzen. Er hat gesagt, nein. Früher hast du öfter so eine Spots gesehen, dass Leute sich auch mit ihrem Kopf einfach diesen Mick Foley-Spot, den hat er ja nicht nur in dem einen Match gemacht, das hat er ja öfter gemacht, weil es einfach krass aussieht. Andre the Giant hat seine Arme auch immer früher in den Seilen verhängt. Das schaffst du heute gar nicht mehr, weil die Seile viel zu straff gespannt sind. Wegen den ganzen Springboard-Aktionen, wegen den ganzen Aktionen vom Seil. Das könntest du in den 80ern gar nicht so machen wie heute, weil die Seile viel lockerer waren. Und ich erinnere mich auch an einen Spot beim, ich glaube, Royal Rumble 94. Am Anfang war einer der Headshrinkers und einer der Steiner Brothers und da hat einer der Headshrinkers das mit dem Kopf auch gemacht und blieb dann da so hängen und ich dachte, was ist denn hier los, Alter? Wieso bringst du dich denn selber um? Super krasser Spot. Und Damien Priest, also ja, klar musst du da ein bisschen Kayfabe brechen, aber ich meine, die Kommentatoren können das eigentlich super easy übertünchen, weil die können ja sagen, naja, ihm bringt's ja nichts, wenn das Match jetzt hier abgebrochen wird, dann wird er nicht Champion. Mhm. Wenn er ausgezählt wird, wenn er disqualifiziert wird, bringt ihm nichts, dann wird er nicht Champion. Deswegen muss er ihn ja befreien. Er muss ihn ja zurück in den Ring holen, um das Match zu beenden. Deswegen kannst du es schon logisch lösen. Aber es ist krass und es ist krass, Damien Priest. Es gibt ein Match aus Ring of Honor. Lass mich lügen, ich glaube sogar gegen Minoru Suzuki, aber kann auch gegen jemand anders sein. Da macht er so einen krassen Dive über den Pfosten nach draußen, also so über die Ecke und landet direkt auf den Kopf, der Mann. Der schlittert einfach wirklich 3 Sekunden dann auf den Kopf und landet und steht wieder auf, als wäre nichts passiert. Der hat 9 Leben wie eine Katze und muss einfach auf sich aufpassen. Der muss doch diese ganzen riesigen Big Spots gar nicht machen, verstehe ich gar nicht.
Ja. Aber in dem Fall, also ich hab's auch, aber es ist so ein Ding, du machst diese Moves wirklich zigtausendmal, ne? Das sind alles so einfach, es sieht alles so einfach immer aus, ne? Gerade bei solchen Profis, gerade wo wirklich alles glatt gebügelt ist und jeder Move sitzt und das, es ist so abprogrammiert. Du wächst die nachts, du stehst morgens auf und die machen diese Sachen. Und dann springst du einmal aus dem Saal raus und dann bleibst du da so hängen und das in dieser Situation und dann ist es auf einmal richtig scheiße. Da sieht man erstmal, was die wirklich leisten und was das für Maschinen wirklich sind. Dass sowas nicht viel öfter passiert, das ist ja das Überraschende, ne? Und hier, ich weiß nicht, wie gesagt, wir sind direkt nach der Show, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, ob da jetzt wirklich was ist oder wie auch immer, also das wird sich jetzt zeigen. Damien Priest macht jetzt auf alle Fälle weiter und er kämpft und es tut diesem Match tatsächlich auch gut. Er humpelt halt so ein bisschen, aber er macht letztlich auch seine Moves, er zieht es dann schon noch durch. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er wirklich verletzt ist, sondern man spielt es jetzt in die Storyline rein. Und dann fand ich das dann wirklich gut gelöst und die Stimmung war jetzt auch da. Gut, das war sowieso durch Drew McIntyre. Aber jetzt haben wir wirklich eine Match-Story, ja. Und der macht auch wieder Tritte, der Damien Priest und auch so Jumping-Kicks und alles. Also das ist schon, das wird schon passen. Ansonsten müssen wir gleich nochmal überlegen, wie wir das bei Raw weiterlösen. Jetzt gehen wir zumindest erstmal so. Wir stehen vom ersten Claymore, ne, Drew McIntyre. Aber da rollt der Damien Priest aus, ne. Das heißt, das wird ein bisschen aufgebaut. Draußen gibt's dann den Claymore durch die Barrikade durch. Da, man gibt sich dann nichts, ne. Im Ring soll dann der Claymore kommen, drängt sich der Drew McIntyre. Beende ich das doch mal? Nein. Das House of Heaven Chokeslam, aber auch der geht nicht durch. Damien Priest macht jetzt einen Hurricane Runner. Also auch das deutet darauf hin, dass er wohl eher nichts Schlimmeres hat, ne? Wobei Adrenalin, man weiß es ja nie. In Claymore dann aber und aber auch der Kickout, ne? Also da hat der Drew McIntyre fast gewonnen. Und das Match, also das ist schon sehr intensiv, ne? Das ist Big Man Catch auf alle Fälle, ne? Und jetzt ist das Ding, jetzt fliegt der Ref raus. Aus Versehen, also so, ne? Bisschen blöd gelaufen, fliegt er raus, kämpft sich aber nochmal rein, hat jetzt auch Knie, kämpft sich nochmal rein und dann fliegt er nochmal raus. Ich glaube, das war der erste doppelte Ref-Bump der Geschichte, weil einmal nicht reicht, auf alle Fälle ist er jetzt weg. Eddie Orango, er ist nicht mehr da. Was passiert im Ring? Claymore, zack, aber in eine Powerbomb gekontert. Ah, das reicht auch nicht. House of Heaven, der wird dann aber in einen Claymore wieder gekontert. Zack, Drew McIntyre in Schottland, in Glasgow. Wir zählen, aber es ist kein Ref da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir könnten bis morgen zählen. Und jetzt kommen die größten Momente, ne? Ich habe gehofft, jetzt kommt so ein Charles Robinson da die Rampe runtergerannt, wie damals beim Undertaker. Und dann der Ref-Slide des Jahres. So, was passiert? Ich war geschockt. Wir sehen den Ref-Slide nicht. Ich wollte meckern. Warum sehen wir den Ref-Slide nicht? Wir sehen den Ref-Slide nämlich nur von hinten.
Wir sehen nur einen Hintern. Ich habe mich so aufgeregt. Ich so, was ist denn das für eine Kameraperspektive? Ja, wieso ist denn so ein Zoom auf den Po?
Ich auch. Ich habe mir gedacht, was eine Scheiße. Wieso haben die das denn jetzt? Die Ref-Slides, das sind die geilsten Momente im Wrestling, ja? Nee, das ist, man hat uns verarscht. Da ist mir dann auch gedämmert, man hat uns verarscht. Der Arsch, den wir da gesehen haben, es ist nicht irgendein Arsch, es ist der Arsch von CM Punk und CM Punk zählt nur bis 2. Wisst ihr das noch von WrestleMania, als der CM Punk gesagt hat, jetzt zur Not bin ich auch Referee, mir doch egal. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, er hätte mit links zählen müssen. Das war ja die Story. Rechter Arm kaputt, ich kann auch mit links zählen, aber er zählt mit rechts, das ist egal. Auf alle Fälle ist CM Punk kostet dem Drew McIntyre das Match. Der tritt ihm sogar nochmal in die Eier. Da haben wir unseren Eingriff Nummer 3. Zack, Chokeslam, der Referee ist wieder zurück. Der Sieg für Damien Priest. Ach Mann, der arme Drew McIntyre. Der kann einem ja fast leid tun, aber ich finde dieses Finish, wie man das gemacht hat, das ist schon krass. Also das ist irgendwie, ich habe es gefühlt auf alle Fälle. Ich würde sagen, ja, Drew McIntyre, du hast ein Problem, aber ich glaube, das haben wir jetzt alle, Virgil. Wie hast du das erfunden?
Also ehrlich gesagt, das Match so bis zur Finish-Phase war es da. Also die Stimmung war natürlich geil, das hat sich schon groß angefühlt, aber für mich Damien Priest, ich sag's immer wieder, ist halt noch nicht, vielleicht kommt er da nie hin, vielleicht wächst er da irgendwann rein, aber für mich fühlt er sich einfach nicht als der wichtige World Champion, als der Dreh- und Angelpunkt. Drew hingegen wirkt natürlich wieder krass im Main-Eventer. Die beiden haben abgecatcht, mir waren es am Ende vielleicht ein bisschen zu viele Konter und dann hier noch ein Claymore und dann noch ein Konter von einem anderen Konter in den Claymore hinein. Man hat es irgendwie ein bisschen versucht zu drehen, als wäre der Claymore der neue RKO, der aus jeder Position heraus irgendwie rausgeballert werden kann. Aber dieses Finish, dieser Moment, als dann der Referee kam und ich habe auch auf seinen Hintern geguckt und dachte mir, ja, ist okay, aber warum diese Kameraperspektive? Und dann zählt er 1, 2 und zählt nicht weiter. Und alle, oh. Und dann habe ich auf die Haare geachtet und ich dachte mir, nein.
Scheiße.
Und dann wurde die Kamera umgedreht und dann hast du gesehen, dass es CM Punk ist. Und ich dachte, ey, einfach diese, was alles durch meinen Kopf gerade gegangen ist. Das Erste, was ich hatte, ist, ich hatte sie. Ich hatte die Gänsehaut, ich hatte sie. Und dieser Blick, wie sich die beiden gegenübergestanden haben, das hat sich einfach nach Main-Event-Fehde angefühlt. Das hat sich nach dem Moment angefühlt, den genau das Kapitel jetzt gebraucht hat. Und das war ein fucking Heel-Turn. Im Prinzip, also wie willst du denn jetzt zurück nach Amerika gehen und den einen als Face darstellen und den anderen als Heel? Also das ist doch, diese Aktion, die CM Punk da gemacht hat, das ist eine Heel-Aktion, wie ich jemals eine gesehen habe. Will er das denn rechtfertigen? Was ist denn vorher? Drew McIntyre hat doch nichts mehr seit WrestleMania gemacht, um sowas zu rechtfertigen. Und für mich hat sich das nach Double Turn angefühlt. Und ich ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wieso. Wieso muss ich denn jetzt Drew McIntyre bejubeln? Wieso soll ich CM Punk ausbuhen? Vielleicht mache ich es auch nicht. Vielleicht machen die Fans einfach alles, was sie wollen. Vielleicht ist das neue Wrestling noch mehr Grauzone und es gibt gar keine klaren Heels und Faces mehr. Vielleicht ist das das Neue, was es ist. Aber ich habe dieses Finish geliebt. So mutig musst du sein. Alle warten, alle haben mit diesem Feel-Good-Moment gerechnet, weil jeder von uns Damian Priest sowieso nur als Übergangs-Champion sieht. Also mit Sicherheit, vielleicht haben ein, zwei Leute jetzt im Tippspiel darauf gewettet, könnt ihr gerne gemacht haben. Es wird immer Leute geben, die was anderes sagen. Aber der Großteil der Leute wird mit dem Feel-Good-Moment gerechnet haben und wir wurden alle verarscht, weil den gab es schon in diesem wertlosen Tag-Team-Match und das war der Feel-Good-Moment für die Leute in Schottland. Drew wurde gescrewt, schon wieder. Das ist so krass. Ja. Ich finde, das ist wirklich ein Meisterfinish, weil du lässt die Leute wirklich mit einfach einem mit einem vollen Kopf zurück. Ich fand's großartig.
Es ist krass. Also da ist jetzt wieder so viel drin, ne? Vielleicht bei der Reihe nach. Also erstmal ist CM Punk, ich weiß nicht, ob das ein Heel-Turn ist, müssen wir gleich nochmal sehen. Aber dieser Kamerashot, das war genial. Und das ist etwas, das habe ich noch nicht gesehen. Und dann freue ich mich, weil es auf dieser Bühne einfach so gemacht wird. Ist immer wieder schön. Weil wenn er jetzt einfach rausgekommen wäre, ne, draußen tritt ihm in die Eier, DQ oder irgendwas, haben wir tausendmal gesehen. Aber so wie man es gemacht hat, das fand ich toll. Dann das nächste, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem Production Value und so, von wegen die WWE gibt hier einen Scheiß drauf auf dieser Show, war am Ende dann auch, denen ist den Scheiß egal, dass die jetzt in Schottland gerade alle gescrewt wurden. Wahrscheinlich hat Drew McIntyre diesmal off-air dann gesungen, aber er wird gesungen haben und alle sind trotzdem glücklich nach Hause gegangen. Könnte einen drauf lassen. Wahrscheinlich kam noch Randy Orton raus oder so, ich kann es nicht sagen, aber so wird es gewesen sein. Aber diese Eier zu haben, einfach jetzt, ja kommt Drew McIntyre das zweite Mal gescrewt. Erst Solo Sikoa, jetzt hier im Punk. Ah, das ist toll. Das fand ich ganz gut und es passt ja auch in die Story rein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, also ich habe auch Drew McIntyre getippt tatsächlich, aber die Story ist nicht, dass Drew McIntyre hier Champion wird. Ne? Das hat mir nicht so gepasst irgendwie und jetzt haben sie es dann wahrscheinlich doch richtig gelöst. Ansonsten wäre die Story gewesen, er wird Champion, Drew McIntyre wird Champion, CM Punk holt sich Money in the Bank, dann haben wir da ein bisschen umgedreht und dann machst du dann Gunther gegen Drew McIntyre, was sich besser anfühlt. Aber, und da gebe ich dir jetzt nicht so richtig recht mit dem Damian Priest, weil das hat sich jetzt ein bisschen angefühlt wie so ein Marquis, so ein In-the-Making-Match. Damian Priest ist jetzt irgendwie wer. Also auch durch diese Verletzung oder was das war, wie er durch das Match gekämpft hat, da habe ich jetzt so das erste Mal gedacht, ja doch, also vielleicht will ich Damian Priest gegen Gunther. Vielleicht schafft man das in diesen 2 Monaten noch, aus dem Damian Priest noch einen Megastar zu machen. Und dann haben wir noch einen mehr drin in diesem Picture, was es eigentlich nicht braucht. Also wir haben Drew McIntyre, wir haben Cody Rhodes, wir haben CM Punk, wir haben noch, Cody Rhodes haben wir dann nicht, aber wir haben CM Punk, wir haben Gunther und wir haben auch noch einen Seth Rollins, der irgendwann kommt. Das reicht ja eigentlich, aber wenn du jetzt auch noch Damian Priest reinmachst, das ist ja dann der Overkill. Das wird dann auch krass. Also diese Story möchte ich weitererleben und ich finde Damian Priest, dieses Match hatte ich bei mir auf alle Fälle auf die Karte gepackt. Also so weit bin ich jetzt. Das fand ich toll. Und Drew McIntyre, und das ist jetzt das Letzte dazu, war das jetzt ein Turn? Und ich glaube nicht. Ich glaube, man hat es wirklich für Glasgow gemacht. Für Schottland, dass er der Gute war und CM Punk der Böse. Er war ja mit den Fans am Feiern und so ein bisschen, was ich jetzt gemacht habe. Ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass Drew McIntyre jetzt komplett durchtickt. Wir haben ja diesen ganz schleichenden Heel-Turn von Drew McIntyre gesehen, aber jetzt hat er zweimal in seinem Heimatland, hat er zweimal verloren. Auf ähnliche Art und Weise. Das muss was in ihm bewegen. Und jetzt ist der nächste Charakterschritt, dass er jetzt wirklich komplett wahnsinnig wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt so die Story sein sollte, dass Drew McIntyre daraus lernt und sagt, ah, jetzt bin ich ja doch wieder ein Guter und ich gewinne jetzt, weil ich Champion werden will und CM Punk der Böse ist. Ich glaube das nicht. Aber es ist offen und das ist so geil. Es ist ein Cliffhanger. Es ist offen, weil wir es nicht wissen und wir müssen jetzt Raw einschalten. Wegen dem und wegen Chad Gable und Sami Zayn die Geschichte. Und das alleine hat es am Ende ausgemacht und das hat sich tatsächlich gut angefühlt am Ende.
Ich stimme dir zu, deswegen, ich will da gar nicht großartig weiter spekulieren über die Sache mit Drew und mit CM Punk, weil ich will wirklich am Montag sehen, wie es da weitergeht. Ich will sehen, wie Drew McIntyre jetzt erklärt, was da passiert ist, wenn er überhaupt auftaucht. Vielleicht verpasst er ja auch Raw jetzt, weil er sich denkt, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause, ich kümmere mich um meine Frau, die im Krankenhaus liegt, ich will meine Familie sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er morgen nicht bei Raw dabei ist. Wo ist denn Raw? Sind die schon wieder in Amerika oder machen die noch ein bisschen Europatour? Keine Ahnung. Und was
Damian Priest angeht, ich habe nichts anderes gehört.
Was Damian Priest angeht, das ist ja meine Meinung vor dem Match gewesen. Ich habe ihn vorher nicht als Main Eventer gesehen, ich habe ihn vorher nicht als World Champion gesehen. Ich stimme dir schon zu. Für ihn war das jetzt, ehrlich gesagt, wahrscheinlich seit dem Money in the Bank, abgesehen von dem Money in the Bank-Sieg, war das sein wichtigster Singles-Sieg, den er je bei WWE gehabt hat. Er hat einen ehemaligen World Champion, klar in dessen Heimat, also klar mehr oder weniger, aber 1-2-3 gepinnt. Ja, also ich meine, wenn ihn das nicht irgendwie noch mal ein bisschen gefestigt hat als Champion, natürlich. Mhm. Die Leistung, die er gebracht hat, wie er durchgekämpft hat durch dieses Match, das auf jeden Fall. Aber die Sache ist auch, wir alle wissen, wie es am Montag weitergehen wird oder nächste Woche Montag. Und zwar, dass er in irgendwelchen Backstage-Segmenten mit JD McDonagh abhängen wird und Carlito sein T-Shirt nicht ausziehen wird. So. Und ich weiß nicht, ob das die Leute sind, die dann diesen Status weiter festigen. Wenn Gunther nebenbei seinen Lakai Ludwig Kaiser macht sich jetzt selber einen Namen und die Leute alle vom Judgment Day sind alles Trantüten. Also entweder muss da der Bruch kommen und das könnte ja auch das nächste Kapitel für Damian Priest sein, um ihn als Face Champion gegen den Heel Gunther dann eben gut aussehen zu lassen. Ich bin gespannt. Ja. Also ganz im Ernst, die Karten sind auf dem Tisch. Die Frage ist nur, wie wird sie jetzt ausgespielt? Und ich glaube, der Track Record von WWE bei den großen Fäden in den letzten Monaten ist ziemlich gut. Und auch in der Midcard scheint man im Moment sehr, sehr viel richtig zu machen. Aber alle haben auch hohe Erwartungen. Ich kritisiere Raw in den letzten Wochen sehr, sehr stark. Das ist mir auch durchaus bewusst. Aber wir sind am Anfang des Jahres auch verwöhnt geworden. Und die Pay-Per-Views, und damit komme ich vielleicht auch zu meinem Fazit über die gesamte Show. Ich finde schon, dass man qualitativ gutes Wrestling gesehen hat. Und ich finde auch, dass man gute Stories gesehen hat. Und von dem Aspekt fand ich die Show sogar vielleicht besser als Backlash. Weil insgesamt habe ich schon das Gefühl, man hat hier mehr die Räder in Bewegung gesetzt und mehr sich Möglichkeiten und Wege geöffnet für die Zukunft, in welche Richtung man das einschlagen will. Der Unterschied ist aber, du kannst halt beim Wrestling, hast du nur diese eine Möglichkeit oder diesen einen Weg, den du gehen kannst, und zwar ist es der, nicht den du dir aufschreibst auf Papier oder den du dir planst in deinen Exit-Tabellen, sondern der live in diesen Shows passiert. Das ist das, was du gemacht hast. Und da musst du irgendwann eine Entscheidung treffen. Egal, wie viele Ideen du hast, irgendwann musst du das auf Band bringen, irgendwann musst du das senden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, für was sie sich entscheiden.
Ja, ja. Also deswegen, das bleibt spannend auf alle Fälle, vor allem in diese Engel in dieser Geschichte. Ne? Malte, ja, toller Mann, der sagt natürlich, jetzt ist in Corpus Christi Raw. Das heißt, wir gehen wieder zurück nach Amerika und da sieht es dann wieder ganz anders aus. Anders als am Ende dieser Show. Ja, jetzt ist natürlich auch mein Fazit, ne? Weil ich habe echt am Anfang, ich habe gedacht, verdammt, die rotzen das dahin. Weil auch diese Smackdown gestern so, ach komm, die wollen da jetzt wieder weg, die machen halt wieder so eine dieser typischen Shows für die Halle. Ja, wir freuen uns alle, geile Stimmung, gucken Wrestling und dann irgendwann ist SummerSlam, so wie es die ganzen letzten Wochen war. Aber jetzt am Ende, so wie es sich ausgespielt hat, diese ganze Sache mit Chad Gable, die ganze Sache mit McIntyre, finde ich mega spannend. Ne? Davon abgesehen, was du gerade gesagt hast, also das Wrestling steht ja nur wenig, also nicht zur Diskussion, also dass das Westerisch alles einwandfrei war. Was willst du da sagen? Vielleicht Jade Cargill ein paar Abstriche, ne? Aber das kann man auch noch irgendwie hinkriegen. Und die Storys sind da. Man hat sich wieder mehr auf die Storys fokussiert. Man hat nicht gesagt, wir sind jetzt hier und machen unsere Matches. Auch das Match mit AJ Styles und Cody Rhodes, das war einfach Storytelling von A bis Z, ja? So macht man das, auch wenn das nicht einen tieferen Werdegang hat am Ende, ne? Muss man diese Show gesehen haben. Und ich finde im Vergleich zu diesen anderen Shows, was wir in Saudi-Arabien hatten, was wir in Frankreich hatten, finde ich, ja, die muss man gesehen haben. Zumindest einzelne Sachen davon. Weil es sind auch Dinge passiert und es ist wirklich, wer Storytelling Wrestling mag, der sollte sich das dann anschauen. Und wer es wirklich mag, dass eine Crowd die ganze Zeit Vollgas gibt, ohne diese Show übernehmen zu wollen, ohne sie hijacken zu wollen, sondern wirklich Spaß an diesem Wrestling hat. Ja, einfach Spaß hat an dem, was man sieht. Und am Ende, es wurde ja auch gar nicht so richtig geboot oder so. Die haben das auch alle irgendwie cool gefunden, was da passiert, auch wenn Drew McIntyre gerade kaputt gegangen ist. Ja, und dann hat es irgendwie Spaß gemacht und dann bereue ich das ganz sicher nicht, da gesessen zu haben, mir das anzuschauen und vor allem auch nicht mit dir jetzt nachts darüber zu reden. Live auf YouTube, wir nähern uns halb eins sogar schon durch. Leute, dein Fazit nochmal, wir müssen auch noch Zahlen vergeben. Das macht ihr jetzt im Chat auch und das macht ihr in den Kommentaren natürlich auch, weil wir machen immer Zahlen von 0 bis 10, ne? Wie ihr die Show fandet, das würde mich auch mal interessieren.
Also ganz im Ernst, wenn Bash in Berlin qualitativ von der wrestlerischen Qualität an diese Show rankommt und vom Storytelling an diese Show rankommt, dann können wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich schätzen. Also wenn ich da als Fan da gewesen wäre bei dieser Show live und hätte diese Momente erlebt, wäre ich glücklich gewesen. Wäre ich, glaube ich, als glücklicher Mensch nach Hause gegangen. Und auch, dass ich die Show jetzt, ich hatte im Vorfeld, muss ich dir ehrlich sagen, hatte ich gar keine Lust, die Show zu gucken, weil ich dachte, ich kriege eh eine Zusammenfassung bei Raw und da wird nichts Wichtiges, Großartiges passieren. So, ja, vielleicht gewinnt irgendwer in Schottland einen Titel, für den es toll ist, aber ich erfahre ja sowieso am Montag, wie es weitergeht. Aber wenn ich jetzt manche Sachen, wie zum Beispiel die Sache mit CM Punk, wie das gesamte Match zwischen Sami Zayn und Chad Gable, was meiner Meinung nach wirklich, für mich ist es das beste Match, was ich mindestens dieses Jahr gesehen habe. Wenn ich das nicht gesehen hätte, ich wäre traurig gewesen, glaube ich. Und ich wäre mit einer anderen Emotion heute ins Bett gegangen. Und dementsprechend, ich bin vollends zufrieden. Ich fand, das war eine gute Show mit ein paar Abstrichen, klar, die kann man immer machen. Aber man hat auch eben durch Momente, die man geschafft hat, wie bei dem Tag-Team-Titel-Gewinn, mit der Geschichte, die dahinter steht, eben auch was geschaffen, wo ich denke, dass man gerne darauf zurückblickt. Ob das jetzt die krasse Substanz hat, keine Ahnung, aber dafür gibt es genug andere Sachen, die Substanz haben. Eine Show kann, also die Show war nicht perfekt, aber sie war auf jeden Fall eine gute, sehbare Show. Und ich bin bei
Ja.
Ich glaube, ich würde sagen, ja, bei 7 bis 8 Punkten bin ich.
Ja, da würde ich mir auch einen rein. Also Chat ist auch ziemlich eindeutig, ne? 8, 8, 8, 8,5, 7. Also es ist schon hochwertig, aber natürlich war es keine Premium-Show. Das sollte es aber auch nicht sein. Ich war positiv überrascht, das ist immer ganz gut. Ja, und ich hatte wirklich Spaß gehabt. 3 Stunden ist auch rund, das ist für mich die beste Zeit. Ob es jetzt 5, 6, 7 Matches sind, mehr muss es auch nicht sein. Also deswegen alles wunderbar. Ja, und ich glaube, diese Review haben wir am Ende doch noch irgendwie hingekriegt. Das ist doch auch mal schön. Freuen wir uns. Erste Mal, dass wir das hier live auf YouTube machen. Das muss man auch mal sagen, ne? Wir beide.
Machen wir das öfter jetzt auf YouTube live so? Weil danach ist alles fertig, muss nichts mehr machen.
Doch, du musst gleich noch cutten, weil wir hatten ja am Anfang. Aber das ist ja auch was anderes, das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Wir sind aber auch woanders noch live. Das können wir vielleicht nochmal sagen. Ganz viel diese Woche, ne? Also richtig, also Twitch, ne? twitch.tv/podfight.de. Ich hab's auswendig gelernt. Schaut da immer mal vorbei. Ich weiß, dass Fußball ist. Ich weiß, dass es nicht sehr dankbar ist, wenn man in der Zeit was macht. Aber ich weiß auch, dass ganz viele sich nicht für Fußball interessieren. Deswegen ist es vielleicht umso besser. Wir machen ziemlich viel. Wir machen Pro Wrestling Sim wieder weiter. Mit dem Tobi vor allem. Wir müssen ja weiterhin AEW groß machen und das weiterbucken. Das wird toll. Und wir machen mit dem Chris was, mit dem Peer was und mit dem Virtual was. Was wird denn da passieren, Virtual?
Also wer am Montagabend nichts Besseres zu tun hat, ich würde sagen, wir starten irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr. Dann werden wir, ich bin, weißt du, ich sitze hier die ganze Zeit und erzähle, ja, guck mal, was ich alles im deutschen Wrestling mache und meine Erfahrungen, die ich einbringe und so weiter und so fort. Ich stelle mich selber auf den Prüfstand. Und zwar machen wir ein Watch-Along mit mir, mit Chris Melzig, mit dir und mit Peer. Und wir gucken die neueste Show von Project Nova Wrestling, meiner Liga, die ich zusammen mit meinen Freunden führe, Project Nova 11. Im Watchalong, die wird da veröffentlicht und wir sind die Ersten, die es gucken, mit euch allen zusammen. Ich werde Fragen beantworten, ich werde hinter den Foren gucken lassen und wir werden gucken, bei welchem Match Marcel Weber am ehesten, am wildesten die Ringglocke schlagen wird, glaube ich.
Ich werde selbstverständlich jetzt in naher Zukunft oder vielleicht auch fernerer Zukunft ein Special Guest Timekeeper werden. Das ist meine Story auf alle Fälle. Das wird toll. Chris Melzig hat ja mit kommentiert, ne? Der gute Chris, und der wird ja jetzt auch Wrestler und so. Das wird ja alles ganz toll werden. Ja, schaut doch mal vorbei. Also habt ihr schon mal die Chance, dann wirklich einen Promoter oder einen Booker dazu kommentieren zu sehen und wirklich zu sagen, also hinter die Kulissen blicken zu lassen, warum hat man das gemacht, warum das, was lief da jetzt schief, was waren die Pläne, wie planen wir die nächsten Shows. Das fehlt mir tatsächlich in der WWE. Und wenn man so ein Jahr später macht in der WWE, ich würde mir das so wünschen, dass die ein Jahr später, wenn alles vorbei ist, alle Storys durch sind, erzählen, das haben wir geplant, das waren unsere Wege, wir wollten hier und da und der war tatsächlich verletzt und das war kein Engel und so. Ich würde das gerne mal aufgeklärt haben, aber so funktioniert Wrestling dann am Ende nicht. Aber beim Virtual kriegen wir das. Deswegen am Montagabend, haben wir eine Uhrzeit? 20 Uhr, sowas irgendwann?
Ja, ich würde 19:30, 20 Uhr schätze ich.
Ja, damit wir dann bis zum Fußball fertig sind, da gucken wir die neue Folge Project Nova, das wird toll. Wir sind am Ende von Catch at the Castle. Was auch, aber es hieß Clash at the Castle. Und deswegen zum Abschluss, Virgil, ich möchte dich noch fragen, etwas ganz Spezielles. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
Reden wir von Samstag oder Sonntag, dem 15. oder 16.?
Ach so, das weiß ich nicht. Den ich nachgeguckt habe. Ja. Denn, ja, Virgil, du ahnst es nicht. Ja, nein, es ist heute, ich sage schon mal Dankeschön und auf Wiedersehen, es ist heute der Macht des Lächelns Tags. Und deswegen lächeln wir doch mal so schön, wie wir können.
Und ich sage nichts mehr. Bis dann. Tschüss.
Podcast Network. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.